Liebe NBE-ZuhörerInnen, es gibt eine große Besonderheit, die große Nils-Bokeberg-Erfahrung Köln Edition. Ich bin in Köln und besuche dort ganz viele Leute und werde von ganz vielen Leuten besucht. Es sind fantastische Folgen, die dabei rausgekommen sind. Ein Gast aufregender als der andere, die große NBE Köln Edition. Endlich ist es soweit, endlich bin ich in meiner Heimat. Die NBE in Köln, ab nächster Woche, überall, wo es Podcasts gibt.
Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Wie sah diese Gängelung aus? Also was haben die genau?
Na, Gängelungen waren, man sollte eben, es wurde damals anfangen, also wann war das so, gerade auch in der Zeit, als wir so hervorkamen und eben auch die Rockmusik in der DDR, sagen wir mal, bühnenreifer war, ja, und die DDR nicht umhin kam, sich damit zu beschäftigen. Mhm. Auch letzten Endes wollten sie es ja auch nutzen, um die Jugend stillzuhalten, ja. Da ging es eben darum, die Jugend stillzuhalten und um sie zu beschäftigen. Letzten Endes hatten die Musiker in der DDR deshalb auch gut zu tun. Ja. Wir haben also fast jedes Wochenende ging es darum, auch die Leute, die konnten nicht viel machen, die konnten auch nicht in, die wurden zwar beeinflusst vom Westen, aber sollten sich davon abwenden, wenn es geht. Mhm. Und da wurde damals dann die Generaldirektion für Unterhaltungskunst gegründet. Wo es darum ging, die Künstler politisch zu beeinflussen. 1, 2, 3, 4.
Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Bokeberg-Erfahrung. Und heute ist hier in diesem Podcast an diesem Tisch eine, ich möchte sagen, Legendenzeit, denn ich habe eine absolute Legende zu Gast. Ich freue mich so sehr, dass sie gekommen ist und ich bin gespannt, was sie mir alles erzählen kann aus diesem Leben, das sie bisher geführt hat, das ja für 127 Leute reichen würde, wenn nicht sogar noch mehr. Sie hat wahnsinnig viel erlebt. Sie ist eine fantastische Künstlerin. Sie hat ihr Leben lang großartige Platten gemacht und ich bin ganz stolz und froh, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Veronika Fischer.
Ja, hallo. Ich freue mich, hier zu sein.
Ich freue mich auch total und es ist ja gar nicht, ich habe nicht übertrieben mit dem, was ich gerade gesagt habe.
Ja, ich bin ja völlig geschmeichelt. Ja. Ja, Dankeschön.
Aber es ist ja wirklich, also man sagt das glaube ich von sich selber nicht so gern, aber man kann ja wirklich schon sagen, dass du eine Legende bist, weil du ja…
Ja, für bestimmte Menschen wahrscheinlich. Ja. Ja, ja, für die, die ins Konzert kommen und schon zurückblickend, für die bin ich das wahrscheinlich.
Total. Du hast ja auch, du warst eine der erfolgreichsten Künstlerinnen der DDR, also du hast ja 1,5 Millionen Platten zur DDR-Zeit verkauft.
Sicher mehr schon, ja.
Ja. Das ist ja der totale Wahnsinn. Wir fangen mal so ein bisschen von vorne an. Ich steige mal so ein bisschen von vorne ein. Mhm. Du bist in Wölfis geboren. Das ist ein Stadtteil, habe ich gelesen, von Ohrdruff.
Ein Stadtteil.
Ja, oder ja. Ein Teil von Ohrdruff. Gehört zu Ohrdruff, oder?
Nee. Nein, das ist ein Dörfchen, ja, im Thüringer Wald. Also der Thüringer Wald ist ein kleines Stückchen weg, auf dem Land. Also es liegt bei Ohrdruff, ja, 4 Kilometer von Ohrdruff weg, okay. Aber es ist ein eigenständiges Dorf.
Ah, okay. Oder weil einer meiner besten Freunde kommt aus Tambach-Diethard.
Ach so.
Deswegen kenne ich nur Ohrdruff. Dann habe ich Ohrdruff gelesen und so, wow, das gehört alles zusammen.
Vielleicht kann man noch sagen Gotha, ne? Gotha, ja, ist ja auch 20 Kilometer. Das ist vielleicht noch ein bisschen bekannter als Ohrdruff.
Ja, das ist, wie groß muss ich mir Wölfis vorstellen? Also bist du da auch aufgewachsen? Ja.
Da bin ich aufgewachsen. Ja. 2000 Seelen. Ja. Vielleicht.
Da kennt man jeden.
Ja, viele, ja, zumindest. Also ich bin ja relativ früh weggegangen, aber meine Eltern kannten sich ja, oder mein Vater. Meine Mutter stammte ja aus Schwaben. Ja. Meine Mutter ist eine Tübingerin, die durch den Krieg, durch die Kriegswirren ist die dann in Thüringen gelandet, mit den Landjahren und so meinen Vater kennengelernt und dann in Thüringen geblieben. Also mein Vater kannte sich ja alle. Ja. Das glaube ich schon. Ja. Ja, oder viele.
Und das ist doch so, am Dorf aufzuwachsen, also sobald man älter wird, will man dann nicht mehr unbedingt bleiben, aber wenn man so ganz klein ist oder als Kind, ist das doch eigentlich immer traumhaft, oder?
Also für mich war das auf alle Fälle gut und ich kann es jedem Kind, gönne ich es, auf dem Land groß zu werden, auf alle Fälle. Also für mich war das natürlich, ich bin sozusagen mitten in der Natur groß geworden. Mein Vater war Tischler, der hatte eine Tischlerwerkstatt, es roch viel nach Holz, also was auch sehr schön ist, ne? Ja. Also in einem Haus und eine klassische Familie, Großmutter auch da, ja, also man war nie allein, dann hat hatte ich noch 3 Schwestern. Also es war bei uns immer Remi Demi und und dann war der Garten groß und dahinter war alles frei. Also ich wohnte auch noch am Rand. Also es war herrlich. Also für mich als Kind war es toll, ja.
Und wann kommt dann so der Wunsch auf, oder beziehungsweise ich habe gelesen, dass du auch mit deinen Schwestern immer viel gesungen hast und so.
Ja, es wurde Hausmusik gemacht. Das lag daran, dass meine Großeltern mütterlicherseits taubstumm waren. Ach. Ja, und meine Mutter, die ist also in einem taubstummen Haushalt groß geworden und hat, da ist es sehr still. Mhm. Ja, da ist es ja sehr still. Und da, sie hat sich immer danach gesehen, weil sie hat natürlich gehört und hat erst im Kindergarten angefangen, reden zu können, also weil sie dann die Sprache hörte. Weil sie
vorher nicht gelernt hat quasi.
Ja. Sie hatte eben dann vorher die Gebärdensprache mehr gekonnt. Und ihr Bruder hat es dann von ihr gelernt, der war jünger. Und und sie hatte immer das Bedürfnis, sie ist auch gern zu anderen Kindern, wo es laut war und so. Und sie hat sich ja dann auch viele Kinder angeschafft. Und da war es dann auch laut. Und Musik haben wir auch gemacht. Mein Vater hat Geige gespielt. Meine Mutter hat sich vom ersten Taschengeld, was sie hatte, eine Mundharmonika gekauft. Ja. Das sagt alles. Ja. Und wir haben dann alle Instrumente gelernt. Also es wurde bei uns Hausmusik gemacht und das ist immer vorteilhaft. Und viel gesungen natürlich. Und ich habe das Singen da auch immer sehr geprägt in der Familie. Ja, ja, also ist auf alle Fälle vorteilhaft für eine Entwicklung, muss ich sagen, für ein Kind.
Dann hättet ihr aber auch in Wölfis so als Familienband auf dem Volksfest auftreten können oder
Sehen wir doch mal. Wir haben da. Du bringst da ja auf den Punkt. Ja. Also in der Schule war es so, ich wurde schon in der ersten Klasse in die Mitte gestellt und der Hüter, das war unser Lehrer, hat die Kinder drumherum und die tanzten um mich rum und ich musste in der Mitte singen. Also was aber nicht vorteilhaft war, weil man wird als Kind dann sofort so ein bisschen raus. Also ich würde es meinem Kind nicht empfehlen. Ja. Man wird so gleich so ein bisschen rausgestellt.
Ja,
ja, also ich, aber das war dann dadurch, also war ich schon, man kannte mich, dass ich gut singe, schon als Kind und so sind wir dann in der Schule angesprochen worden. Da war, gab es, Wölfis war so ein Örtchen, da gibt es heute noch ein Blasorchester, das sehr beliebt ist und wirklich interessant, immer gute Musiklehrer gewesen in der Schule und in dem Dorf, die auch sich darum gekümmert haben, um das Orchester und da gab es immer so ein Festival im Jahr einmal oder ein Fest, würde ich sagen. Da wurde dann in der Gemeinde Schenke, dann wurden alle angesprochen in der Schule, ob wir nicht mal auftreten. Und dann habe ich das zu Hause auch gesagt, wie wäre es denn, wenn wir da was machen? Ja. Ja, dann haben wir geübt. Meine große Schwester hat Akkordeon gespielt, die zweite Mandoline. Und meine Mutter hat immer mitgefiebert. Ich habe gesungen. Ich war damals noch 9 Jahre und habe dann später erst Instrumente gelernt. Und und dann sind wir aufgetreten und haben gewonnen.
Aber was für Lieder habt ihr denn da so gespielt?
Na, Volkslieder. Ja. Also wir haben Volkslieder gesungen, kein Feuer, keine Kohle und so. Also schöne Volkslieder und haben auch ein bisschen was selbst komponiert, was natürlich putzig war und ich glaube, ja, die Menschen haben sich gefreut, die da waren, die Eltern. Und dann haben wir, ja, dann haben wir da gewonnen und waren plötzlich dann so zusammen aufgenommen in die, da gab es einen Chor, es gab einen Schulchor, es gab das Blasorchester und wir waren dann auch noch mit drin in diesem Ensemble. Mhm. Und sind dann in Erfurt aufgetreten, auf der IGA und auf anderen, also kleine Geschichten, aber haben uns dann wieder auseinander. Meine Schwestern wollten dann nicht Musik machen. Ja. Ich war dann die Einzige, die dann das sich vorgenommen hat.
War das denn dann so, dass, also da ist ja dann die Frage, war Musik machen und war Singen sozusagen als Ausbildungsberuf dann auch wirklich so dein Wunsch, das zu machen? Oder bist du da eher so quasi durch die Familie und dieses Musizieren so ein bisschen reingestolpert?
Ja, also ich würde sagen, es hat mich immer beschäftigt. Angeblich habe ich mit 3 Jahren immer schon gern gesungen. Im Flur hat es schön geschallt. ja, das kam dann auch durch die Schule. Das war ja in der DDR, waren die ja immer alle recht wachsam, wenn sie einen guten Sportler entdeckt haben oder jemand, der musikalisch war. Und ich bin da gefördert worden, auch in der Schule, vom Direktor und der Gattin, also die mich auch unterrichtet haben. Ich war in Deutsch gut und so. Das hat, und in Musik eben, gerade in künstlerischen Dingen. Und die hat mir dann auch manchmal Privatunterricht gegeben. Also da wurde ich schon so ein bisschen unterstützt. Und die Schule hat dann meine Eltern aufmerksam gemacht, dass ich also eine gewisse Begabung habe. Die haben das ja hier und da auch schon gemerkt, aber und haben ihnen dann auch Kontakte gegeben zu den Musikhochschulen. da konnte ich mich dann bewerben. Da habe ich mich dann auch schon mit 14 in Weimar beworben. Und Weimar hat dann gesagt, kann sie Klavier spielen? Das konnte ich noch nicht. Dann soll sie mal erst Klavier spielen und dann kann sie ja noch mal kommen. Kannst du sich ja noch mal vorstellen. Da habe ich dann, ich hatte schon Gitarre angefangen mit 12 Jahren, habe ich dann schon Gitarre gelernt und es hat mir auch viel Spaß gemacht. Ich habe dann allein so kleine Wettbewerbe mitgemacht. So, zur Gitarre habe mich selbst begleitet. Und ja, und da habe ich dann immer gemerkt, dass es ganz gut ankommt. Na, das entwickelt sich dann so. Und dann habe ich mich in Dresden beworben mit 16 nochmal. Und die, da bin ich dann aufgenommen worden.
Da musstest du kein Klavier spielen können.
Da habe also ich aber dann schon gekonnt. Ja, ja. Da habe ich ja dann schon, ich habe mit 14 angefangen und habe dann schon, also ich konnte jedenfalls schon so begleiten. Viel spielen. Genau, schon bestimmte Dinge, weil Klavier ist ja die Grundlage in der Musiktheorie. Und wenn du Musik studierst, musst du natürlich Musiktheorie auch machen und da ist Klavier ideal. Hast du einfach einen besseren Überblick.
Ja. Ich finde das so faszinierend, weil jetzt kommt ja sozusagen der große... Jetzt kommt der große Wendepunkt bei dir, ab dem Moment, wo du in Dresden studiert hast. Weil als du da angefangen hast, war da eine Lehrerin, die wollte, dass du so Oratoriensängerin wirst, wie man so schön sagt. Die wollte eigentlich dich so in diese Schiene drücken und bei dir ist dann was ganz anderes angekommen.
Mehr oder weniger. Naja, ich bin im Prinzip aufgenommen worden für Musik, Musical und Chanson. Da gab es aber da in dieser Zeit, das war so eine Auflage in der DDR damals, dass man auch Unterhaltungskünstler aufbauen wollte. Mhm. Also, dass sie ausgebildet werden. Also, es gab ja 4 Musikhochschulen in der DDR, Leipzig, Weimar, Dresden und Berlin. Mhm. Und da hat man überlegt, wie man das macht. Damals war es so, dass fast nur klassische Sänger ausgebildet wurden. Ja. Und da gab es noch gar nicht so die moderne Abteilung. Das war dann mehr eine Jazz-Abteilung, die dann sich so langsam entwickelte. Und ich bin also eben, wie gesagt, für Musik und Chanson ausgebildet, also bin ich aufgenommen worden. Mhm. Ich wusste auch noch gar nicht, wo es hingeht. Ich hätte auch Pädagogik machen können, wenn ich das weiter betrieben hätte. Und meine Lehrerin, also meine Hauptfachlehrerin, wie es so gesagt wird, die Dozentin, war Oratoriensängerin. Ja. Und die hatte eben entdeckt, dass ich eine ausgesprochene Altistin bin. Und das war ich damals auch schon, also eine sehr tiefe Altistin sogar, also schon im Tenorbereich. Mhm. Und das ist relativ selten. Und das wird eben im Oratorium auch gebraucht. Und sie war eben der Meinung, dass ich dann immer Arbeit hätte. Das wäre doch sehr gut.
Sehr praktisch gedacht.
Genau, das war praktisch gedacht, weil die eben gesucht wurden. Ja, die wurden gebraucht. Und da hat sie mich in dieser Hinsicht zwar auch mit beeinflusst, aber sie hat dann doch gemerkt, dass meine Liebe woanders hingeht. Und ich habe dann die ersten 2 Jahre, habe ich dann eben diese klassische Ausbildung gehabt, habe aber nach einem Jahr schon angefangen, fremd zu gehen. Also ich habe dann, das war so, ich war als Studentin untergebracht, die ersten Jahre im Studentenwohnheim in Hellerau. Da waren einmal ein Haus für Männer und ein Haus für Frauen. Mhm. Und da war ich natürlich mit klassischen Sängerinnen zusammen. Habe dann auch trainiert, aber es war irgendwie nie so recht. Da wird ja eben die Mischstimme trainiert. Aber ich hatte immer schon eine starke Bruststimme, so sage ich mal. Und die Popsänger, die überziehen ja die Bruststimme und arbeiten nicht von oben mit der Mischstimme, so wie die Klassiker. Ne? So, das ist jetzt etwas weit gegriffen. Aber jedenfalls war es so, dass ich gelegentlich zur Gitarre gesungen habe im Studentenwohnheim. Und dann haben immer drüben die Mädels nebenan, die ganzen Sängerinnen, komm rüber und sing uns was vor. Und dann habe ich den klassischen Sängern dann was vorgesungen, was auch herrlich ist. Und dadurch war es nun wiederum so, dass eben auch die Jungs nebenan hörten, dass ich da singe. Ja. Und da war der Uli Pexer dabei, der damals der erste Gitarrist von Karat war. Und der hörte und der fragte mich eines Tages, ob ich denn nicht mal Lust hätte, mit zu Fred Herfter zu kommen. Fred Herfter hat damals Tanzmusik gemacht. Und hat gesagt, ob du mal zur Probe, komm doch mal zur Probe mit. Und da bin ich dann zur Probe. Ja, ich sage, okay, ich komme mal mit. Ich wusste überhaupt nicht, wo es hingeht. Ne? Also ich war ein Beatles-Fan, ne? Das stimmt. Und habe dann da gesungen und haben die gesagt, oh ja, toll, komm doch, mach mit. So, habe ich gesagt, na gut, ich muss da fragen, weil es war so die Ausbildung bei Sängern, da darfst du nicht einfach lossingen irgendwo, weil sich eine Stimme dann verändern muss im Laufe der Gesangsausbildung. Mhm. Kannst du eben große technische Fehler machen, dass du der Stimme schadest. Ja, und so. Verstehe. Insofern habe ich meine Chefin dann gefragt, die Oratoriensängerin, obwohl ich sagen muss, ich war sehr gern bei ihr und habe sie auch sehr gern gehabt. Ich war noch sehr jung, 17 Jahre war ich, bin relativ früh aufgenommen worden, ja, und habe sie gefragt, ob ich denn da schon mal singen dürfte. Und da hat sie gesagt, da müsse sie den ganzen Rat fragen.
Also es Wahnsinn.
Wir haben alle Dozenten befragt.
Alles sehr korrekt. Ja.
Ja, ob ich denn das dürfte. Und dann hat sie gesagt, ja, sie würden es mir genehmigen. Und dann habe ich dann meine ersten Versuche gemacht da. Aber habe gemerkt, das ist dann schon, es war interessant. Es war für mich schwierig. Auf der einen Seite, in der Woche habe ich klassisches Training gemacht. Und am Wochenende habe ich gesungen, wie mir der Schnabel gewachsen war, ja, sozusagen. Ne? So, und das war natürlich so eine Gratwanderung. Es war schwierig. Und dann habe ich dann angefangen, da zu singen. Das hatte natürlich den Vorteil, dass ich mir als Studentin was dazu verdienen konnte. Ja. So, und dann habe ich also da schon gesungen, aber ich wusste, das ist nicht mein Weg. Also ich wollte nicht zum Tanz singen, immer mal so drei Lieder und dann mal wieder weg, eine Pause, dann wieder warten, wenn die Kellner vorbeirannten, habe ich gedacht, oh nee, das willst du nicht. So, naja, dadurch, dass ich bei Herft da war, und da war ich ja nicht lang, obwohl ich da ein paar schöne Erlebnisse hatte mit schönen Reisen. Ich bin ja da schon nach Jerewan mit den Wartburgs quer durch die Welt.
Ach stimmt, war das wo ihr für Präsent 20, diese Promo-Sache ja, für diesen neuen Kunststoff gemacht habt?
Kunststoffanzug, ja, sozusagen, ja, also wo man auch viel transpiriert. Das musste ich mitmachen, das war eine Absicht von der DEFA, die dann zwei Dokumentarfilme drehten. Und da ging es einmal darum, einen Film über die Brisant 20. Und dann ging es um diese Reise über Sochi, Sukhumi, Gagra, es war ja damals noch die Sowjetunion, bis nach Jerewan. Ja. Sind wir in den Wartburgs gefahren. Es war wirklich eine spannende Reise.
Ja, das glaube ich.
Muss ich jetzt sagen. Also, ja. Also ich habe da sehr schöne Erinnerungen. So, das war noch mit Fred Herfter. Und Brisant 20 habe ich dann eben anziehen müssen, weil sie da so ein paar junge Menschen dabei hatten. Die mussten auf den Elbrus mit irgendwelchen Klamotten. Und ich musste mich da auch reinquetschen. Ich hatte so ein bisschen Babyspeck noch. Und da lag Schnee auf dem Elbrus. Ja, naja, war abenteuerlich, muss ich sagen. So, und dadurch aber, dass ich bei Herfter war, sprach sich das irgendwie rum. Da gibt es eine neue Sängerin, die kann was und die klingt gut und so. Und da kam Stern Meisen dann. Stern Combo Meisen.
Mhm.
Und so ging das eins vom anderen. Ich war noch im Studium.
Du bist da wirklich dann durch glückliche Fügungen und Zufälle und sonst, bist du da so durchgestolpert durch diese Band.
Das ging aber auch von einem zum anderen. Also, und dadurch, dass ich bei Stern Meisner sang ich dann schon Soul. Mhm. Da habe ich ja dann schon Aretha Franklin und Janis Joplin. War für mich natürlich auch interessant damals. Das waren dann so die Orientierungen, wobei ich sagen muss, Aretha Franklin hat mich immer mehr gereizt und war aber trotzdem, es waren eben so Sachen, wo ich mich selbst gesucht habe. Ja. Und dann kam dann Panterei. Ne? Ja. Die waren natürlich dann schon die Oberband in der DDR. Ne? Ja, die waren
also,
ja schon.
Also das, wie gesagt, du hast jetzt bei Fred Herfter und dann Sternkombo, das waren hauptsächlich Cover und das war eben so Stimmungsmusik,
genau,
und so.
Richtig. Bei Stern Meisen nicht. Das war
bei Stern Meisen
nicht,
da waren es Eigenkompositionen.
Ja,
genau.
Das war, nein, da wurde schon gecovert noch, aber es war keine Stimmungsmusik.
Ah ja, ja, okay.
Das war dann schon Soul und so.
Anspruchsvoller,
schon,
genau.
Es war schon eben noch am Anfang, es war trotzdem interessant. Jugendmusik, würde ich sagen. Also es war eben, war unheimlich beliebt. Ja. Das war sehr beliebt im Dresdner Raum und so, ne? Und in Sachsen überhaupt. Und ja, und dann kam das Angebot von Panterei, die fragten, ob ich kommen würde.
Das war schon eine richtige
amtliche Band.
Eine Muckerband. Also das war so richtig
Profis,
so Jazz,
das war,
eben.
Das
so
waren
so
Profis.
Sehr jazzig.
Ja,
Rock,
es war
Funk,
Jazzrock.
Blues, ja.
Also so haben wir das im Osten gesagt, Jazzrock und Jazzrock. War schon sehr experimentelle Musik. Ja,
total.
Ja, ja, das war natürlich spannend. Die kannte ich noch gar nicht. Mein Gott, hallo. Ich war 19, 20 war mit meinem Studium ja auch beschäftigt. Als ich das Angebot bekam, kannte ich Panterei noch gar nicht. Da haben mir dann meine Kollegen gesagt, da musst du hingehen, das ist die Besten, die es gibt jetzt. Ja. Also natürlich heimlich, weil die anderen sollten es nicht hören, dass ich abgeworben werde. Und dann habe ich gesagt, aha. Und dann bin ich da gelandet. Da und war natürlich noch eine Anfängerin mit den ganzen Profis zusammen.
Ja, aber wie war das denn für dich? Du kamst jetzt von diesen Bands, wo du Songs gesungen hast, die du kanntest oder die man kannte oder wo du quasi eine Orientierung hattest. Und jetzt warst du das erstmal in einer Band, wo du quasi bestimmen musstest, gesanglich, wo es lang geht, wo du mit der Stimme den Weg irgendwie finden musstest.
Also ich habe es noch nicht bestimmt. Das ist von denen schon auch initiiert worden. Das war ja, Ed Swims war ja da, auch der Komponist von Karat später war ja da auch schon Pianist und auch Cellist ist er ja auch. Und Herbert Reilich, der auch immer da viel Einfluss hatte, da habe ich mich natürlich erstmal etwas führen lassen. Da habe ich dann auch schon Songs nachgesungen, also von Aretha Franklin und I Never Loved a Man oder eben auch Natural Woman und große Lieder und auch andere. Aber da begann das so und das war eigentlich auch dann mit mir, es fing das so an bei Panterei, dass wir eigene Musik geschaffen haben.
Ja.
Dass wir eben dann, da ist dann der Blues entstanden oder eben auch nachts. Das kam dann von Herbert. Also da haben wir immer mehr auch angefangen, eigene Musik zu schaffen. Und das war natürlich spannend für mich.
Ja.
Und das war dann auch so der Beginn, dass ich eben mit deutscher Lyrik angefangen habe zu singen. Der Blues. Also das hat ja dann Jens Gerlach geschrieben. Das war ja auch ein Lyriker. Komplizierte und schwierige Texte damit umzugehen in Musik, die eben jazzig und rockig war. Das ist eine Aufgabe. Also das ist nicht ganz, als keine einfache Musik gewesen.
Der hat ja auch eine komplizierte Rhythmik, der Blues.
Der Blues
ja immer so ein Aussetzer drin sozusagen.
Ja, das ist relativ gering.
Ja. Also,
da gibt es andere Beispiele. Also nee, der Blues, das war für mich schon organisch. Das Schwierige war, also damit umzugehen mit diesen schweren Texten, also schwierige Texte, das war natürlich neu. Du musst also lernen, umzugehen, dass die Sprache fließt. Die deutsche Sprache ist nicht unbedingt, entspricht nicht amerikanischen Vorgaben, angloamerikanischen Stilistiken, also aus dem R&B und den Blues. Aber es hat mir unheimlich Spaß gemacht, muss ich sagen. Es hat mir einfach Spaß gemacht. Und ich habe gelernt, dass es mir nicht schwer fällt. Also es ist mir nicht schwer gefallen, damit umzugehen. Und damals war der Vietnamkrieg hier wie nebenan und so. Das habe ich dann ein bisschen mehr wie Janis angefasst, also ein bisschen rauer und habe dann auch so meine Versuche noch gemacht.
Ja,
nachts war dagegen einfach. Also nachts ist für mich dagegen ein einfacher Text gewesen. Aber sowas wie Prometheus, da habe ich mir ja einen abgebrochen. Das war ja wirklich taffe Texte und schwierig, das in einen musikalischen Fluss zu kriegen. Ne? Das war meine Aufgabe.
Als du dann bei Panterei, als ihr das erste Album gemacht habt, also du hast ja, glaube ich, nur ein Album mit Panterei gemacht.
Ja.
Genau. Als ihr dieses Album gemacht habt, hast du dann noch studiert? Warst du dann noch im Studium?
Ja, ich war noch direkt im Studium. Ja. Ich habe parallel zum Studium habe ich bei Panterei gearbeitet.
Ja, Wahnsinn.
Und das war, da habe ich dann angefangen, auch ein Abendstudium zu machen, weil ich habe dann auch mit meiner Chefin gesprochen. Ich hatte dann eine Übergangsprüfung, weil ich ja sehr jung war. Ich war mit 17 noch. Da gab es 2 Jahre Fachschule und 3 Jahre Hochschule. Mhm. Das mittlerweile sind es 4 Jahre Hochschule. Die haben das dann verändert. Das war so 2 Jahre klassische Ausbildung, Übergangsprüfung zum Solisten. Also da wurden viele dann auch schon aussortiert als Chorsänger oder Solisten. Und ich habe dann die Prüfung geschafft. Ich war dann sozusagen im Solistenteil und habe da meine Ausbildung gemacht. Aber Panterei war ich dabei. Und ich habe dann mein Staatsexamen mit Panterei gemacht.
Ach,
das war natürlich für mich toll. Ja. Ich habe einfach meine Band mitgebracht und das war natürlich...
Aber die Platte abgegeben hier.
Nee, die Platte nicht, aber ich habe dann hatte ich dann einen Liedernachmittag für die Dozenten, die dann in der ersten Reihe saßen. Und da hat mich Ed begleitet und Herbert war dabei und Frankie am Schlagzeug.
Ja.
Die drei, und da habe ich natürlich schon mal einen schönen Eindruck hinterlassen dürfen. Das war schon mal schön. Und abends hatten wir dann noch ein Konzert, da sind die Dozenten in mein Konzert, in unser Konzert gekommen.
Ah ja.
Da habe ich natürlich einen guten Abschnitt machen können.
Naja, das ist natürlich super.
Ja.
War denn da dann so ein Punkt erreicht, wo du gesagt hast, okay, also jetzt vergessen wir mal dieses klassische Singen und jetzt ist für mich klar, dass der Weg Rock, Pop, Jazz sozusagen ist.
Das war einfach, ich hatte dann zwar auch noch, das war noch bei der Übergangsprüfung, dass ich eben noch klassisch und leicht kleine Arien singen musste und so, aber ich habe immer gemerkt, das ist nicht meine Zukunft. Warst du
verloren für die klassische Musik?
Genau, ich war verloren, ja. Ich habe einfach den Blues geliebt und habe einfach gemerkt, dass ich es kann, also für die Zeit und für das, was ich da gemacht habe. Und das hat mir eben Spaß gemacht, ja. Und da habe ich mich dafür entschieden.
Hast du denn dann, als du dann die Prüfung abgelegt hast und so, hast du dann, weil ich kenne das so aus Erzählungen, dass in der DDR man als Unterhaltungsmusiker auch immer so Scheine machen musste, damit man irgendwie spielen darf oder gibt auch so verschiedene Scheine oder so. Musstest du sowas auch machen oder hattest du das durch deine Prüfung automatisch sozusagen?
Um Scheine zu kriegen, musste man Scheine machen, genau. Also im Prinzip, das war schon wahr. Es gab also da eine Prüfungskommission, die also grundsätzlich, wer studiert hatte, war schon automatisch in einer höheren Position. Ah, ja, also okay. Man hatte dann schon die beste Einstufung. Mhm. Aber die eben jetzt den autodidaktischen Weg gegangen sind, die mussten Prüfungen machen. Mhm. Da gab es eben, und die wurden dann eingestuft, ABC. Ne? Also ja. ABC, und dann hast du eben ein bestimmtes Honorar gehabt nur.
Ja, Wahnsinn.
Ne? Ja. wir hatten dann, also ich hatte da, ich war ja, also die, ich habe dann, wie gesagt, auch erstmal. Wir hatten dann eine spezielles Honorar bekommen. Dann, als wir schon anfingen und erfolgreich waren, haben die uns dann gar nicht geprüft. Also ich musste dann nicht zu einer Prüfung. Ich bekam automatisch so einen Schein.
Ja. Jetzt, wie gesagt, du hast mit Panteray nur ein Album gemacht und danach quasi schon direkt die Veronika Fischer Band gegründet.
Genau.
Wie kam das zustande, dass du mit denen gesagt hast, okay, ich ziehe weiter, Jungs?
Ja, das kam auch durch ein inneres Bedürfnis. Ich war ja im Prinzip eine Bandsängerin. Ja. Ich war eine Bandsängerin, ist klar. Und habe da ungefähr meine 10 Songs gesungen und habe, dann singst du mal 2 oder singst 1, dann wartest du mal wieder 2 Songs ab und dann bist du wieder dran. Und das hat mir nicht genügt. Ich wollte einfach für mich ein bisschen weitergehen und habe vorgeschlagen, wir hatten immer mal eine Sitzung zusammen und habe gesagt, für mich wäre es schön, wenn ich eine halbe Stunde mal so an Block meine Sachen machen könnte, um mich so ein bisschen. Und das waren natürlich alles hervorragende Musiker, große Jatzer und haben gesagt, was, wie, wir sollen dich begleiten? Da habe ich gemerkt, da komme ich nicht weiter. Und da habe ich dann gesagt, okay, dann gehe ich.
Ja.
Also ich hatte dann einfach auch den Mut zu gehen. Ich dachte, es war wirklich egal. Ich habe dann auch Modern Soul, habe ich auch mal eine Zeit lang, habe ich so genannt, die haben das Star, wie auch immer genannt, jedenfalls war auch Herbert dabei, habe ich gesungen. Ich hätte in jeder anderen Band singen können. Derzeit war ich einfach, habe ich einen guten Stand gehabt und hatte keine Sorge. Und kannte dann auch schon meinen Mann da, meinen späteren Mann, der ungarischer Herkunft war. Und der hat gesagt, ach, wir werden schon was finden. Na, wir machen schon was. Und der wollte einfach, stand mir an der Seite und das war auch gut. Und da habe ich dann gedacht, na gut, dann gehe ich. Mach was anderes.
Aber ist ja schon sehr mutig gewesen eigentlich.
Ja, es war mutig, aber ich hatte keine Angst. Ja. Ich hatte keine Angst. Ich habe ja mein Studium gerade mit 73 abgeschlossen mit Panteray und da bin ich dann auch gegangen. Ja. Da zwischenzeitlich habe ich dann mit Theo Schumann gearbeitet, das war reiner Jazz, also Swing mehr und ich hätte in alle Richtungen gekonnt, also in der Zeit. Und dann habe ich, wie gesagt, Gastsolist war ich gelegentlich hier und da und dann habe ich einfach die Idee gehabt, jemand anzusprechen, mit dem ich eine Band aufbauen kann.
Ja.
Und da habe ich dann, kam ich auf Franz Bartsch. Ich habe ja auch nichts gescheut. Ich habe mir Franz Bartsch angehört, der war damals bei Lift. Und hat Bass gespielt und hat mir das angehört. Dann war ein tierischer Rhythmiker. Franz war immer ein Rhythmiker. Und das fand ich richtig geil. Das fand ich toll. Und da habe ich gedacht, ich werde Franz ansprechen. Der hat damals Wind trägt alle Worte fort gesungen. Und fand ich gut, das Lied. Ich fand das einfach gut. Ich habe gedacht, ein bisschen musst du in diese Richtung weitergehen. Und dann hat Latzi gesagt, Laszlo, mein Mann, wir fahren einfach hin und fragen ihn. Damals konnte man ja nicht anrufen.
Das stimmt.
Und auch die Adresse kannte ich nicht. Also wir haben es dann rausgekriegt und wir sind einfach nach Rositz gefahren. Er lebte damals in Rositz. Und gesagt, klingelingeling, guten Tag, Franz. Dann habe ich gesagt, Franz, was meinst du, wollen wir zusammen Musik machen?
Und er hat gesagt, ja, komm rein.
Der hat gesagt, du hast doch den Blues gesungen bei Panteray. Ja. Dann machen wir zusammen Musik.
Das ist sehr jeck.
Also wirklich, es war wirklich so schön, weil offenbar wollte er auch sich verändern. Ne? Kann sein, nicht? Also er hat mit Lift gearbeitet, konnte aber nicht ausschließlich seine Musik machen. War natürlich, haben auch andere Musik gemacht damals, die da mitwirkten. Und er hat gesagt, ja. So, es war so.
Wahnsinn.
Und es war dann einfach eine ideale Konstellation. Es war eine innere Führung, würde ich mal sagen.
Absolut, würde ich auch sagen.
Und dann haben wir gesagt, aber wir müssen eins müssen wir machen. Ich möchte gern, dass wir eigene Musik machen. Und habe ich gesagt, okay. Ich hatte auch Lust. Also es war natürlich für ihn als Komponist auch reizvoll.
Ja.
Und wir haben das letztendlich auch abgesichert, weil mein Mann hat dann sich damals hat gesagt, ich mache das Management, was natürlich auch für ihn noch neu war. Und Franz, wir hatten alle die Lust. Und dann hat Franz noch Musiker mitgebracht und ich habe Frankie von Panterei mitgebracht, den Schlagzeuger.
Mhm.
Ich habe gesagt, Frankie, willst du mitkommen? Der war auch nicht ganz so glücklich bei Panterei. Ja, wir waren so beide so ein bisschen die Randfiguren.
Ja.
Aber er hat gesagt, du hast immer das Publikum abgegriffen. Ich sage, naja, es war schön, ja. Wir haben die anderen ja auch dann mit Karat dann weitergeführt. Und Frankie habe ich mitgebracht und Franz hat dann noch den Gitarrist damals, Peter Schlesinger, den wir Urbse nannten. Ich weiß auch nicht, wann immer so.
Das ist interessant, finde ich, sowieso bei diesen ganzen DDR-Bands, bei den ganzen, da fliegen immer Spitznamen durch die Gegend. Das gehört irgendwie bei den Bands dazu überall.
Ich weiß nicht, warum. Ja. Ist so. Und der zweite Gitarrist hieß dann Gurke, was ja auch gerade sehr, sehr, sehr schön ist. Ich weiß es nicht. Obwohl Franz, muss ich sagen, hat keinen Spitznamen gehabt, nur ich. Ich heiße ja eigentlich Veronika und wurde Froni genannt. Ja. Das ging
aber
ab
Dresden. Aber das kann man übrigens noch ableiten, herleiten.
Ja, das war ab Dresden, ab Studium war ich Froni. Also das kann man ableiten. Ja, Gurke weiß ich auch nicht, warum. Ja. Erbse weiß ich auch nicht, warum. Ja. Aber war ein guter Gitarrist, ja. Ja, und Ecke Krämer, das war der Bassist, ja. Also wir waren damals, ja, und das war eine Band, die wollten alle mitmachen, da haben wir tatsächlich ein halbes Jahr geprobt.
Ja, und Songs geschrieben.
Und Songs geschrieben, kreativ gearbeitet und ich war zwischendurch sehr oft in Ungarn, weil mein Mann Ungar war, wie ich erzählt habe, und ich kannte die ganzen ungarischen Musiker. Ich habe mit denen dann auch ein bisschen Musik gemacht.
Ja.
Ich habe dann bei Hungaria mal ein bisschen Rockmusik probiert und dann gab es die Krebsfänger, die waren Jazzer, die haben mich eingeladen mal in ein Konzert und dann sind wir hin, haben zugehört, haben gesagt, ich soll mal hochkommen, ich soll auf die Bühne kommen und Blues in F. Mein Englisch war noch nicht so grandios, aber ich habe das irgendwie trotzdem irgendwie gestemmt und die Leute fanden es toll und die wollten am liebsten mit mir arbeiten, nur ich wollte nicht nach Ungarn gehen, ich wollte in meiner Sprache singen, ne?
Nee.
Ich wollte nicht ungarisch singen.
Aber ich finde das so bemerkenswert, wie furchtlos du da einfach kopfüber in diese Musikbranche gestürzt.
Ja, naja, ich
hast,
ja, das stimmt. Das hat neulich schon jemand gefragt, weil ich von Anfang an die Leute auf meiner Seite, ich habe die Leute immer gekriegt. Also ich hatte von Anfang an Erfolg und ich habe ja so ein bisschen, würde ich mal sagen, ich habe den Westen so ein bisschen in die DDR gebracht mit meiner Stilistik und mit dem, wie ich gesungen habe.
Ja.
Dass die Leute das toll fanden. Ja. Das war ja auch, wenn man so will, wir haben ja in viel vor Studenten gespielt und in Clubs und also wie man eben auch Jazzmusik macht.
Mhm.
Und habe mir da eben so einen Namen aufgebaut. Ich habe mir über die Livebühne einen Namen aufgebaut. Mhm. Nicht wie im Westen üblich über eine sterile Produktion, dass man erstmal versucht zu verkaufen, um dann vielleicht noch mit einer Live-Tour, wie ich das ja später dann auch kennengelernt habe, das ist auf alle Fälle unvorteilhafter für Musik, wenn man Musik machen will.
Ja.
Also ich habe sozusagen die Ochsentour gemacht.
Ja.
Und aber so muss man eigentlich Musik machen.
Ja.
So, naja, und dadurch, dass ich die Leute eben so bekommen habe, dadurch hatte ich da überhaupt keine Probleme, keine Angst, nichts. Nee, hatte ich nicht.
Ja, ich habe mal gelesen, du hast mal gesagt, du hättest so 250 Auftritte im Jahr gemacht irgendwie.
Das war dann unmittelbar damit, also ich, wie gesagt, wir kannten eben die ungarischen Musiker und wir probten und da kam eines Tages Scorpion, also in Ungarn gibt es auch eine Rockband, Scorpion, und die haben oft bei uns übernachtet, weil sie eben immer Geld sparen wollten, wenn sie in der DDR Musik machen konnten. Die Ungarn haben gern in der DDR Musik gemacht, um Geld zu verdienen, was für die auch nicht so einfach war. Und eines Tages kam Karci, der Bassist, aber auch der Chef der Band, und sagte, sag mal, willst du nicht mal mit deiner Band bei uns spielen? Mach doch mal bei Omega. Und der hat das organisiert.
Ja.
Und da hat Omega gesagt, ja, die kann vor uns als Vorband spielen.
Ja.
Und das war mein erstes Live-Konzert mit meiner Band. Ja, auch wieder ein Sturz in ins Wasser das. In Ungarn. Die Ungarn kennen aber, mögen deutsche Sprache gar nicht. Ja. Was mir sehr vertrauensvoll war, wo ich dachte, oh Gott, was wird das? Ich war derart aufgeregt. Also wir haben gesagt, okay, eine halbe Stunde. Und wir haben nur unsere eigene Musik gespielt. Die kannte kein Schwein.
Ja, ja.
Und ich habe Deutsch gesungen. Und die Leute fanden es schön.
Ach, Wahnsinn.
Also ja, wirklich. Und das auch noch vor den großen Omegas. Die waren ja damals schon eine tierische Band da. Und ja. Und die haben abends natürlich im Licht gespielt. Wir Deppen haben nachmittags gespielt zur Vorband. Ohne Licht, wenn du so willst. Also und bei 40 Grad Hitze. Ja, und da haben wir gespielt.
Und da war euch dann aber klar, dass hier funktioniert irgendwas.
Ja, also ich meine, wir haben einfach unserer Musik vertraut.
Ja.
Wir haben einfach vertraut, es ist gut. Guten Tag, die ganzen schönen Songs, die wir gespielt haben, Blues von der letzten Gelegenheit und so weiter und so fort. Und es kam an. Also die Leute haben sich gefreut. Ich meine, es war nicht der Applaus, wie wahrscheinlich Omega am Abend noch hatte. Aber es war trotzdem sehr, also ein Achtungserfolg.
Es war immerhin schon mal Applaus.
Also es war nicht, Applaus, wir sind nicht ausgepfiffen worden. Ja. Nein, es war Applaus und die Leute haben sich wirklich gefreut und und von da an ging es bergauf.
Der Blues von der letzten Gelegenheit, der war ja so der erste große Hit dann. Der ist, glaube ich, ist der auf so einem Sampler gelandet? Oder
Nein. Der Blues von der letzten Gelegenheit ist auf dem ersten Album drauf von mir und von uns. Und eigentlich war es In jener Nacht war so der erste Durchbruch. Und auf der Wiese, gut, Klavier im Fluss, dass ich eine Schneeflocke wäre, also all diese Songs, die wir da hatten. Nee, Blues von der letzten Gelegenheit kam zwischendurch irgendwann.
Ja,
kann ich jetzt nicht genau sagen.
Ja.
Aber das war Wahnsinn, was da ablief. Das war dann wirklich so über Nacht brodelte es. Und wir haben dann wirklich fast jeden Tag gespielt und bis zum Erschöpfen.
Ja, Wahnsinn.
Ja, also.
Weißt du noch, was der erste Auftritt dann in der DDR war, wie der war? Also wo man dich dann verstanden hat, sozusagen.
Nee, also das weiß ich jetzt nicht, wo es war. Wir haben ja wirklich jeden Tag, ich habe es auch nicht notiert. Also da müsste ich in den Stasi-Unterlagen mal gucken, vielleicht finde ich. Obwohl, da war ich in der Zeit noch nicht aktuell. Das war dann so ab 75, als ich dann erfolgreich war. Von da an kam, so habe ich irgendwo eine Wanze gehabt, irgendwo, ja. Nee, das sehe ich ja an den Unterlagen auch. Aber der erste Auftritt war vielleicht in Berlin oder in Dresden, in irgendeiner Großstadt sicherlich, vermute ich. Aber jedenfalls haben wir dann unendlich viel gespielt und in den Stasi-Unterlagen stand, sie war 80 Tage zu Hause.
Ja.
80 Tage in einem Jahr.
Ja,
also wir haben ja 365 Tage nach Adam Riese.
Und Eva Klein.
Da waren wir viel weg.
Naja, Wahnsinn.
Und auch viel Medien rund war damals so Ostfernsehen, Jugendfernsehen und so.
Ja. Man hört das immer wieder von Bands, von Künstlern, die zu DDR-Zeit Musik gemacht haben. Also die meisten Repressalien, die es dann so gab, die kennt man ja auch so aus Erzählungen. Was man ja immer wieder hört, sind Musiker oder vor allem Texter, die sagen irgendwie, ja, wir haben dann, also es gibt ja dann immer dieses Vorspielen, dass man die Lieder abnehmen lassen muss. Ich glaube, das wurde in der Nalepastraße auch viel gemacht.
Genau.
Dann hört man immer wieder Bands und Künstler, die sagen, ja, wir haben dann extra so 2-3 Lieder gemacht, die auf jeden Fall verboten wurden, damit die nicht merken, dass die anderen Lieder auch so ein bisschen subversiver sind. Dann haben die nur die schlimmen Lieder verboten und wir konnten den Rest irgendwie veröffentlichen. Du hast mal gesagt, dass dich das gar nicht so interessiert hat, da jetzt so super politisch zu sein oder so.
Also in dieser Zeit nicht. Ja. Es war nicht mein Anliegen. Damals, eigentlich ging mir das auf den Wecker. Mir ging es deshalb auf den Nerv, weil alles darum sich dreht. Es drehte sich ständig darum, um einfach das, was die DDR wollte, um die Diktatur des Proletariats, Deutsche Demokratische Republik, um das mal zu erwähnen. Und das hat mich damals nicht interessiert, es ging mir auf die Nerven und wir haben uns als Musiker verstanden, also doch bei Panterei auch. Und wir haben versucht, auch da, wir wollten gut sein, aber wir hatten jetzt nicht das Anliegen, politisch zu verändern. Es war aber auch eine Zeit, wo parallel Renft war zum Beispiel. Und ich fand das aber toll. Ich war immer auch ein kleiner Rebell irgendwie im Inneren. Ich fand einfach toll, was Renft machte und dass die eben sagen, was sie denken. Aber es war auch leider...
Die sind ja auch jedes Mal verboten worden.
Ja, genau.
Die haben sich ja 5-mal neu gegründet. Ne?
Genau. Es führte sie dann zum Untergang letzten Endes, was auch traurig ist. Aber bei mir hat sich das dann erst langsam langsam entwickelt, mich politisch wacher zu werden. Das fing dann auch damit an, als wir gegängelt wurden. Mhm. Und ich auch gegängelt wurde, mhm, und immer auch antreten musste bei der Staatssicherheit und so. Da habe ich dann gemerkt, dass was faul ist.
Wie sah diese Gängelung aus? Also was haben die genau?
Na, Gängelungen waren, man sollte eben, es wurde damals anfangen, also wann war das so, gerade auch in der Zeit, als wir so hervorkamen und eben auch die Rockmusik in der DDR, sagen wir mal, bühnenreifer war, ja, und die DDR nicht umhin kam, sich damit zu beschäftigen. Mhm. Auch letzten Endes wollten sie es ja auch nutzen, um die Jugend stillzuhalten. Ja. Ja. Da ging es eben darum, die Jugend stillzuhalten und um sie zu beschäftigen. Letzten Endes hatten die Musiker in der DDR deshalb auch gut zu tun. Ja. Wir haben also fast jedes Wochenende ging es darum, auch die Leute, die konnten nicht viel machen, die konnten auch nicht in, die wurden zwar beeinflusst vom Westen, aber sollten sich davon abwenden, wenn es geht. Mhm. Und da wurde damals dann die Generaldirektion für Unterhaltungskunst gegründet, wo es darum ging, die Künstler politisch zu beeinflussen.
Ja.
Ich fand das unheimlich lästig, also ich fand das ätzend. Manches war auch ganz gut, wobei ich jetzt sagen muss, im Nachhinein hat es wenigstens eines gebracht, es hat eine gewisse eigene Identität geschaffen.
Absolut, eine Musikkultur geschaffen.
Genau, ja. Und finde ich im Nachhinein gut. Also das wurde dann auch letztendlich unterstützt. Es wurden, mhm, eben auch Songs gespielt, die sicherlich im Westen nicht gespielt worden wären. Mhm. Also sowas wie Guten Tag oder sagen wir so eine künstlerisch schwierigeren Sachen oder auch der Blues, noch Blues vor der letzten Gelegenheit vielleicht nicht, aber eben wenn es etwas schwieriger wurde oder sich auch unterschied, was ja für mich gibt es ja im Westen im Prinzip überhaupt kein Format. Ja. Weil ich passe ja nicht in keine Schublade rein. Ja. Und das war aber in der DDR, wurde das im Prinzip gefördert. Das lag auch an Leuten, die im Radio saßen, die da Spaß hatten und auch unterstützt haben und ihr auch dafür gesorgt haben, dass eben Dinge ins Radio kommen. Also wenn natürlich etwas sehr politisch gegen die Ideologie der DDR war, dann hat es keine Chance, also war es schwierig. Ja. Aber das war nicht mein Anliegen damals. Und das hat sich aber dann entwickelt, dass ich eben politisch mich dann auch schon, ja, dass ich mir meine Gedanken gemacht habe. Und das ging eben darum, es gab dann Angebote auch aus dem westlichen Teil, in West-Berlin habe ich dann auch schon gespielt, da haben die gesagt, okay, dafür fährst du mal an die Trasse, mhm, was ja nun nicht unbedingt meine Bühne war, ja, also als Frau mit der Musik, die ich machte, waren ja nur mehr so die Sachen für Pudis und für die Rocker, aber es war trotzdem okay, es war trotzdem gut und dafür durften wir dann auch mal in West-Berlin spielen, ja, oder eine Tournee im West-Berlin, ich habe ja dann auch eine kleine Tournee.
Album im Westen veröffentlicht, ne?
Ja, das war dann Sommernachtsball, also meine erste ist ja gar nicht im Westen veröffentlicht worden, aber Teldec hat dann Sommernachtsball übernommen, mhm, und ja, also dadurch war ich dann auch, habe ich eine kleine Tournee gemacht dann im Westteil. Ja, und was war es noch? Ja, natürlich, wenn jemand abgehauen ist, von mir sind zwei Techniker abgehauen. Hm. Ja, da musste ich dann in die Keibelstraße, da wurde ich dann vorgeladen.
Ach, wirklich? Okay.
Ja, ich wäre verantwortlich für die Leute, die bei mir sind.
Wirklich?
Ja, 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 ja. Da habe ich gesagt, wie kann ich das? Ich kann ja nicht in die Köpfe gucken, das schaffe ich nicht.
Ja.
Und außerdem habe ich auch noch was anderes zu tun, als die Leute zu beobachten.
Ja, allerdings. Wahnsinn.
Ja, das war natürlich nicht schön. So einfach war es auch nicht. Also da hat man auch, wenn man da groß geworden ist, hast du ein innere, wie soll ich sagen, das geht immer so die Antenne hoch. Aha, alle Achtung, aufpassen. Tja, also das war schon immer da. Aber ich hatte diese Parteisprache, ging mir tierisch auf den Nerv.
Ja, also auch.
Furchtbar, dieses Gelaber, was dieses verlogene Gelaber ist.
Ja, aber ich find das sehr interessant, weil ich das auch so beobachte, dass sozusagen dieser Versuch, sozusagen so eine eigene Musiksprache oder eine eigene Musikszene aufzubauen, um das sozusagen immer noch unter Kontrolle zu haben, tatsächlich dazu geführt hat, dass es so eine eigene, dass so eine eigene Musik entstanden ist und auch eine sehr eigene Sprache. Ich finde, Texte von ostdeutschen Bands klingen ganz anders als von westdeutschen Bands, weil viel, viel poetischer mit Sprache umgegangen wird. Also ich finde das auch immer sehr, das hat was sehr Lyrisches, was es im Westdeutschen oft nicht so hat.
Ja, na, das hat eben auch diese Entwicklung mit sich gebracht. Das hat diese Entwicklung mit sich gebracht, da wir eben diese Schwierigkeiten hatten, mit unserer Sprache zu singen.
Ja.
Das heißt, wir mussten immer auch darauf achten, dass wir uns präsentieren können im Radio. Wir wollten natürlich auch im Radio gespielt werden und nicht nur irgendwie in einem Club.
Na klar.
Auf Dauer. Ja? Ja. Also wir wollten natürlich auch mehr erreichen. Und das brachte mit sich, dass wir eben mit Lyrikern gearbeitet haben. Und das hat auch Holger Biege und meine Kollegen aus dieser Zeit. Die 70er Jahre sind noch etwas anders als dann die 80er.
Mhm.
Das war dann so, dass wir eben, und ich habe ja mit Kurt Demmler gearbeitet. Der war ja sehr begabter Texter, der also dann eben Sommernachtsball schrieb oder auch eben die Schneeflocke, was ja die Leute völlig abdrehen. Das ist ja noch heute so. Das wird heute noch geliebt.
Das ist auch so, als ich das erste Mal, ich habe es vor, weiß ich nicht, vor einem Jahr oder so zum ersten Mal gehört in meinem Leben und ich war sofort verzaubert. Das ist ein unglaubliches Lied.
Von der Schneeflocke oder von Sommernachtsball?
Die Schneeflocke.
Ach so, ja. Ja, ja, die Schneeflocke. Also es ist,
das ist ja Marian Faithfull, ist das ja,
ja im Grunde genommen. Ja, das ja. Ist der Wahnsinn. Ja, ja, das ist immer noch so. Und ja, mit Kurt habe ich gearbeitet. Es waren auch alles Genies, muss ich mal sagen.
Ja.
Also es war in der DDR so üblich, dass sich immer die Leute zusammengetan haben, um gemeinsam was zu schaffen. Das heißt, ein Lyriker, ein guter Komponist und ein Sänger, wie es ja international auch üblich ist.
Mhm.
Aber nicht unbedingt in Westdeutschland, der BRD ist es überhaupt nicht üblich. Da schreibt jeder seine Sprache und es ist nicht jede schön. Ja, das muss man mal sagen. Und auch nicht jede gut. Da gibt es wenige Ausnahmen. So, also für mich. Geht einfach ums Geld. Ja, wir haben ja dort, sind dort ja sowieso nicht so reich geworden. Also insofern waren wir gar nicht so scharf drauf. Also es ging uns darum, das, was wir tun, dass das eben auch schön ist und so.
Es ging um so eine musikalische Integrität.
Ja, ja, es war einfach wirklich eine Passion. Also wir haben, es ging uns allen darum, dass es gut wird. Und ich habe nicht drauf bestanden, unbedingt meine drei Worte zu verwenden. Ich habe mich dann gar nicht mehr getraut, weil ich habe mit so tollen Leuten gearbeitet, die da hochbegabt waren. Die konnten aber nicht singen, ja. Das gibt's ja eben auch.
Ja.
Wie Werner Kramer oder so, der auch nach wie vor für mich hier und da schreibt.
Ja, ein toller
Ja, das Texte. Ist also der, die können eben schreiben. Und können sich hineinversetzen. Und das ist eben auch, wie Gisela Steinecker immer sagt, das ist du arbeitest auf dem Acker nebenan. Ja, sie sagte, hat das immer gesagt. Also ich bin die Schriftstellerin und die Lyrikerin und du bedienst das, was ich nicht kann.
Ja.
Und das war, da hatten eben auch die Lyriker in der DDR Lust drauf.
Ja.
Es gibt ja auch im Westen genug gute Lyriker, die, mit denen man das hätte machen können. Ja, und so ist das eben entstanden und das war eben, haben auch die anderen getan, also wie Holger und so, der hat ja dann mit Jens, mit verschiedenen anderen auch gearbeitet und da traust du dich gar nicht mehr, da habe ich gesagt, die können das viel besser und ich war so jung und das mache ich so. Und so ist das dann eben gewachsen.
Bevor wir jetzt quasi den Sprung in den Westen machen, auch so ein bisschen so mit deinem damaligen Mann, Laszlo, der auch sehr aus der DDR raus wollte oder der quasi in den Westen wollte, hast du noch bei einer Platte, an einer Platte teilgenommen, die ich an dieser Stelle unbedingt erwähnen muss, weil das eine der wichtigsten Platten für meine Frau ist, nämlich der Traumzauberbaum mit Reinhard Lacomi.
Ja.
Das ist eine Platte, mit der auch meine Frau aufgewachsen ist. Also sie kommt auch aus dem Musikerhaus, hat ihr Vater auch Peter Lorenz, kennst du vielleicht, ist der Vater meiner Frau.
Mhm.
Und sie sagt, als ich gerade eben gesagt habe, dass als ich auch vorgelesen habe, welche Lieder du vom Traumzauberbaum gesungen hast, unter anderem das Bächlein, da hat die sofort Tränen in den Augen bekommen, weil das für sie süßes Kindheit ist und eines der wichtigsten Lieder ist und so. Das war auch eine tolle Platte, ne?
Ja, also das war die Zusammenarbeit mit Lacomi, Reinhard Lacomi. Übrigens, Bächlein hat mein Sohn immer in der Badewanne gesessen. Mami, Bächlein. Da habe ich das Bächlein eingespielt. Das war immer ganz süß, ja. Lucky kam auf mich zu. Wir haben ihn ja, da haben ihn nicht Reinhard genannt, sondern Lucky.
Ja. So heißt ja auch, es gibt ja auch ein Album von ihm, Lucky und seine Geschichten und so.
Genau,
also
genau.
Das war ja auch bekannt als
Gesang. Genau. Also er fing dann so an mit den Geschichtenliedern. Das war das erste Album, was er machte. Und da hat er mich gefragt. Da habe ich dann auch schon 4, 5 Lieder gesungen für ihn. Hat ja auch noch die Lütte mitgesungen. Das fand ich ganz schön. Das fand ich einfach schön, was anderes zu machen. In der DDR war das auch kein Problem. Ja, da konnte man auch als Popsängerin oder in anderen Bereichen. Und da hatte er dann den Traumzauberbaum noch mir vorgeschlagen und da habe ich gesagt, okay, Lucky, ich komme. Und da habe ich auch diese Mondsilbertaufe gesungen und so. Und das hat mir auch viel Spaß gemacht, weil einfach Für Kinder singen, das hat mir Freude gemacht. Wobei ich sagen muss, ich habe da gar nichts verändert. Weil für mich war das, Kinder sind kleine Erwachsene. Mhm. Und ich habe das jetzt nicht verkitscht, sondern ich habe das einfach so gesungen, mit wie ich empfunden habe, wie ich die Musik und den Text empfinde. Und er hat ja schon diese Naivität und diese Leichtigkeit. Und so habe ich das dann auch gesungen, so wie ich das empfinde. Und es lief gut. Bis heute werde ich angesprochen.
Ja, auf wahnsinnig dem erfolgreich.
Traumzauberbaum, da hat mal ein Riese vor mir gestanden, ein Kameramann, der war vielleicht 2 Meter groß und hielt seine Kamera. Ich bin mit ihrem Traumzauberbaum groß geworden. Da habe ich erst mal gemerkt, wie alt ich bin. Das war lustig, ja. Ja, werde ich immer wieder drauf angesprochen. Ja. Das wird sehr geliebt, ja.
So, jetzt, ich habe es schon ein bisschen angekündigt. 81, also du warst ja wirklich auf der absoluten Höhe deines Erfolgs. Du hast, wie schon gesagt, zu DDR-Zeiten schon 1,5 Millionen Platten verkauft bei Amiga und so. Also ein absoluter Superstar. Und dann hast du dich wirklich entschlossen mit deinem Mann, der ist dann mit deinem damaligen Mann, der ist dann mit eurem Kind schon rüber. Und dann hast du gesagt, da gehe ich jetzt auch hin. Ich breche jetzt hier ab.
Ja, das hat eine kleine Vorgeschichte.
Ja.
Und zwar haben wir im Jazzkeller in Berlin ein Konzert gehabt. Ja. Da war noch Franz Bartsch in meiner Band. Mhm. Und Franz Bartsch war mein Hauptkomponist. Ja. Und der ist in West-Berlin geblieben. Ja, und das ist natürlich...
Aber war das nicht früher immer so, dass man irgendwelche Verwandten, also bei Ehepartnern musste einer im Osten bleiben, damit der im Westen ist, auch wieder zurückkommt und so?
Ja, warum wir die Genehmigung hatten, warum Latzi dabei war, das weiß ich nicht mehr, aber er durfte mit. Es gab auch mal eine Reise, wo er nicht mit durfte, obwohl er Management gemacht hat.
Ja.
Franz hatte vorher schon eine Reisegenehmigung gehabt mit Lucky zusammen, übrigens. Ja, wir kannten uns ja da alle an der DDR. Da war er, glaube ich, bei Phil Collins und Peter Gabriel war er. Durfte sie ein Konzert anhören.
Wow.
Ja, wow. Hm. Und da hatten sie eine Begleitung, eine französische Begleitung, und Franz hat es genutzt und hat sich in die Französin verliebt. Und ist dann nach dem Konzert in West-Berlin geblieben.
Ach, Wahnsinn.
Und der durfte mir das aber nicht sagen. Ja. Ja, man musste natürlich wissen, wir hatten ja auch immer Ohren dabei.
Na klar.
Wir wussten ja nicht, wer die Ohren hatte.
Mhm.
Später wusste ich das, wer in unserer Band die Ohren hatte. Jedenfalls war das für mich ein Zusammenbruch, weil ich bin dann arbeitslos geworden. Ja. In der DDR war es so, dass die Kunst, die es gab, ob Bücher, ob Musik, egal, wer die DDR verlassen hat, dessen Kunst wurde in den Bunker gesperrt.
Na, verstehe.
So, also das war für mich.
Persona non grata.
Das war für mich ein tierischer Zusammenbruch, weil ich plötzlich mein Repertoire nicht mehr hatte.
Ja.
Darf man nicht vergessen. Ja. Also ich habe bis auf Beatles werden dann Let It Be habe ich gesungen und noch eins, das war aber alles andere, war eigene Musik.
Ja.
So, und Blackbird war es noch, ja. Ja, also viel war es nicht. Und jedenfalls war ich von heute auf morgen arbeitslos. Sie haben mich auch nicht sofort gesperrt in der DDR. Die wussten wahrscheinlich selber nicht, was sie machen sollten. Mhm. Der Komponist war weg, die Sängerin noch da. Ich konnte ja die Sachen, die auf der Wiese oder Klavier im Fluss, eben die Schneeflocke, konnte ich nicht singen.
Ja.
Ich habe noch Aufträge gehabt für ein Vierteljahr und danach bekam ich keine Angebote mehr.
Mhm.
Die Bezirke hatten Angst, mich einzuladen. Vorauseilender Gehorsam,
ja,
die haben mich dann nicht mehr eingeladen. Und ich wusste gar nicht, wir hatten ja immer schon im Kopf, mein Mann war ja schon die DDR so satt, der wollte sowieso die DDR verlassen. Es war immer, schwelte immer so im Raum. Und ich wollte das nicht wirklich. Ich habe ja auch an dem gehangen, was wir da gemacht haben.
Mhm.
Ich wusste ja auch, dass der Westen nicht sagt, endlich bist du da. Ja, das war mir klar. Aber da wurde ich sozusagen, hatte gar keine andere Wahl.
Ja.
Ich hatte keine Wahl, weil ich hätte ein neues Repertoire aufbauen müssen. Hätte ich erstmal alle Coverversionen singen sollen. Das wäre natürlich ein völliger Abstieg gewesen. Mhm. Also hätte doch überhaupt nicht, also das war wirklich, und ich hätte erstmal ein paar Jahre aufbauen müssen wieder.
Ja, du hättest ja auch auf jedem Konzert die Leute ja die alten Lieder hören wollen.
Ja, natürlich.
Also das wäre ja völlig selbst.
Ich hätte ja, die hätten gesagt, auf der Wiese hätten sie geschrien.
Ja, genau.
Und ich hätte gesagt, sorry, darf ich nicht.
Ja.
Hallo?
Ja.
Naja, es war total, also wenn man sich, es ist ja ein Irrsinn alles.
Ja. Nicht hätte ich gedacht, ehrlich gesagt.
Nee, es ist ein völliger Irrsinn. Also ich muss sagen, die Behörden haben sich daraufhin sogar recht kulant verhalten. Sie haben mir ein Visum gegeben.
Ja.
Also ich bin dann am nächsten Tag sofort zum Ministerium für Kultur, da gab es ja ein Ministerium für Kultur, ja, was wir ja gar nicht haben so, bin zum stellvertretenden Kulturminister gegangen und habe gesagt, Freunde, mein Mann hatte ja, Lasso, schon dann die DDR verlassen, er hatte ja einen gültigen Pass, mhm, als Ungar, mhm, und unser Sohn war auch Ungar, werden in Ungar werden lassen, und er hat die DDR verlassen, ist, mhm, dann nach Österreich, über Österreich nach Berlin. Schlimme Zeit war das, muss ich sagen. Es war wirklich auch nicht so einfach. Also, ja, gar nicht lustig, ne? Ja, muss man sagen. So, und ich habe gesagt, ich möchte dann Familienzusammenführung haben, weil ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das mit der Situation umgehen kann. Ich habe dann noch, wir haben einen anderen Pianisten in unsere Band genommen und haben noch Konzerte gespielt, die, mhm, wo wir noch Verträge hatten. Die wurden auch nicht verboten.
Mhm.
Das war ja alles noch relativ knapp mit dem Weggang von Franz. Da wussten die Leute ja noch nicht, denke ich mal auch. Das war dann die Band von Pankow.
Ach.
Meine Band war das.
Ach, sehr lustig.
Genau so.
Ja.
Ja, die haben dann mit Herzberg gearbeitet.
Ja.
Ich habe im Prinzip alles geliefert, die Band und die Technik. So, jedenfalls habe ich das dann aber bekommen. Das wurde mir genehmigt für 2 Jahre. Sie haben aber gesagt, ich solle in der DDR arbeiten, und im Westen durfte ich aber bei meinem Mann schlafen, sozusagen. Ich durfte, okay, zu ihm mit meiner Familie zusammen sein. Wie soll das aber gehen? Mein, ja, Mann war arbeitslos im Westen. Der hatte, ja, kein Geld. Ich habe in der DDR das Geld verdient und musste es umrubeln, oder wie?
Ja,
1:5.
Ja, ja.
Die Miete.
Geht nicht. Ja.
Also das war alles klar, das ist ein Bauernfang. Also im Prinzip war es klar, dass die wussten, die wollten mich auch loswerden.
Ja, verstehe.
Also die wollten mich loswerden, weil ich war ein Problem.
Mhm.
Für die anderen Künstler, die haben ja auch gesagt, wieso darf die denn und wir dürfen nicht.
Mhm.
Ja, und da bin ich dann noch eine Zeit, 3 Monate habe ich noch mit meiner Band gearbeitet,
ja,
mit der Panko-Band, meiner Band, 4PS war das noch damals, ja, und habe noch Konzerte gemacht, und wir haben wirklich super Konzerte gemacht, das war wirklich alles top, und dann bin ich in den Westen gegangen. Ich habe dann, Wea hat mir ein Angebot gemacht. Da muss ich dazu sagen, die haben vorher schon, als ich noch in der DDR war, ein, ja, Angebot gemacht, sozusagen ein deutsch-deutsches Produkt,
mhm,
mit der DDR, mit Amiga zusammen und sie.
Ja.
Aber damals waren noch die Türen zu.
Ja,
das, was dann Tamara Ganz machen konnte mit Silly, ja, das wurde mir verboten. Also ich durfte das nicht.
Ach, Wahnsinn.
Ja. Ja, also ich durfte nicht, und dann war Wea wieder da und haben gesagt, wenn du magst, komm zu uns.
Das ist ja wirklich erstaunlich, weil das ist ja auch mal wieder so ein Schritt ins Ungewisse, dass du dann rübergegangen bist und dass dann sofort so eine Großplattenfirma wie Wea auf der Matte steht und sagt, komm, wir machen eine Platte. Das ist ja fantastisch.
Ja, nee, sofort 3. Also sie haben einen großen Künstlervertrag gegeben.
Ja, okay,
ich war dann ein Star in der DDR, ja, und die haben mich offenbar auch ein bisschen beobachtet oder so, was sie so macht. Und ich habe dann gleich den roten Teppich gehabt, weil, wenn man so will. Das, ja, ist schon wahr, und das hat mir sehr geholfen.
Ja.
Also es hat mir insofern sehr geholfen, weil ein Künstlervertrag damals, und gibt es heute auch für wenige Ausnahmen noch, war dann schon so, dass ich konnte meine Familie absichern, sozial, ja, und konnte mich dann erstmal in dieses Land werfen.
Mhm.
Und habe dann sehr schnell, aber die erste Platte war nicht unbedingt so meine Herzsache, muss ich sagen. Da habe ich dann noch gesucht.
Ja.
Da war noch Franz auch da, und Franz hatte dann schon bei Roland Kaiser angefangen. Wobei, ja, ich sagen muss, Money. Ja, die haben ihn vorher schon abgeworben,
ja, verstehe,
würde ich jetzt sagen. Also, ja, im Nachhinein, denn er wusste schon, dass er da anfängt.
Ja.
Und Franz war ja da, Geld, ja, war auch nicht unbedingt schädlich, also das war schon okay. Hat das später nicht, hat er dann gesagt, Froni, beste Zeit war mit dir im Osten, also, ja, mit Lift und mir, das war, ja, seine Lieblingszeit. Später, also bevor er starb, hat er mir das noch gesagt. Also hat mich auch ein bisschen getröstet, weil das war natürlich für mich auch erstmal wieder schwimmen. Ich musste mich immer freischwimmen. Also ein Künstler-Dasein ist nun mal so,
ja,
muss ich mal sagen. Da muss man mutig sein.
Ja.
Und an sich glauben und das arbeiten.
Ja.
Also, und dann habe ich mit Franz noch die erste LP gemacht. Und da war Franz schon, das war ja noch eine LP damals,
mhm,
kurz hier ein bisschen geklappert.
Ans Porzellan.
Gezotterbert, nein, nicht ganz. Aber jedenfalls war es so, dass ich mit Franz noch gearbeitet habe. Und das war mal dann, die Umsetzung war nicht mehr, ich habe die Welt nicht mehr verstanden.
Ja.
Wir haben vorher noch Goldene Brücken gemacht, was wirklich, ja, sehr rockig war.
Weil starkes, also noch, Album.
Genau, das Goldene Brücken war ein super Album,
ja,
der war Vagabund und Uralte Zeit und alles. Es war wirklich auch, war hervorragende Musik einfach, ja, muss man mal sagen.
Ja,
es war eben auch dieser Zeit. Es war sehr groß, dramatisch, aber es war gut. Und Franz war eben auch ein bisschen müde, muss ich sagen. Er hat mir das dann auch mal gesagt, dass er ein bisschen erschöpft war.
Ja.
Er hat ja die ganzen Alben, bis auf Aufstehen, hat er ja fast alle komponiert. Und er war ein bisschen erschöpft. Das ist passiert bei allen Genies. Die haben irgendwann auch mal ein Aus und so.
Na klar.
Kann ich ja auch verstehen. Also wir haben uns dann erstmal auseinandergelebt, aber ich gesagt habe, Franz, ich verstehe das so nicht. Dieses Arrangement, es ist was für Roland Kaiser, nicht für mich.
Ja.
Aber da war das schon so. Ich habe dann schon angefangen zu zicken. Das war so, die Texte gefielen mir nicht. Das waren, ich will jetzt gar keine Namen nennen, aber es war einfach nicht mein Bier. Es war nicht das, was ich kannte.
Aber bei, also wenn wir jetzt von Staunen zum Beispiel reden, dein erstes Staunen, Album dann im Westen.
Genau,
ne?
Genau.
Da ist ja der erste Song und doch bleibt ein Zaun ein Zaun. Und das ist doch offensichtlich ein kleiner Gruß über die Mauer. Ja,
klar.
Damit muss man ja quasi als geflohener Ostkünstler ein Album im Westen eröffnen. Als Manfred Krug sein erstes Westalbum singt er auch, um die weite Welt zu sehen als erstes Lied. Also es ist immer so ein Gruß dann rüber, um zu sagen, ich bin weg.
Das fanden die gar nicht schön, das ist ja klar. Ne? Aber gut, das ging noch. Und doch bleibt ein Zaun ein Zaun. Und
super Song.
Ja, aber das, es war dann so, die Kompositionen waren nach wie vor mit einer gewissen Klasse, was Franz immer noch konnte. Ja. Aber dann die Umsetzung, und daran erkennt man eben auch den Unterschied, wenn man mit einer Band zusammenarbeitet oder wenn man allein arbeitet.
Mit so Studiomusikern.
Das war nicht mehr da. Mhm. So, es waren ja erstmal Studiomusiker. Und, und das Verständnis hatte Franz aber auch sehr schnell verändert. Und dann hat er zu mir gesagt, wenn du keinen Schlager machst im Westen, kannst du von Musik nicht leben. Ja. Hat er zu mir gesagt. Wir haben uns dann danach erstmal getrennt. Ja. Ich habe gesagt, Franz, ich mache keinen Schlager. Ich will keinen Schlager machen. Das ging immer hin und her. Aber die Firma wollte es eben auch in gewisser Weise. Und ich habe gesagt, ich mache keinen Schlager. Und sie haben mich aber gelassen, erstaunlicherweise. Ja. Ich habe dann Leute kennengelernt, habe gesucht. Habe dann Achim Oppermann kennengelernt. Erstmal hatte ich Busse kennengelernt, der Unendlich Weit für mich getextet hat. Busse hat auch die Sesamstraße gemacht und so. Und da fand ich die Texte wieder interessant.
Ja.
Also da war ich, der Westendpark ist noch grün und der Clown und sowas alles. Das war dann wo ich sage, aha, das ist gut, gefällt mir. Und der hat dann Achim Oppermann mitgebracht. Und Achim hat dann die Band Lake mitgebracht. Mhm. Lake hat dann gespielt, dann habe ich mit denen zusammen gearbeitet. Das war dann auch mein erster, wo ich dann wieder das Gefühl hatte, es beginnt sich wieder zu beleben. diese Platte ist zum Beispiel im Norden unheimlich beliebt. Also Unendlich Weit, werde ich heute noch gefragt. Also wo gibt's die denn und so. Ich meine, das ist auch schon ein paar Tage her. Und dann habe ich mit Achim Oppermann fand ich dann so jemanden, mit dem ich mich gut verstanden habe. Der hat dann auch Sehnsucht nach Wärme gemacht.
Ja,
also da ging es dann weiter. Und dann habe ich, dann fand ich langsam wieder zurück. Das wurde poppiger, ne? Es war als poppiger als in der DDR. Hat es eben einen ganz eigenen Charakter gehabt. Das konnte ich aber nicht sofort. Also vielleicht doch mit Unendlich Weit, da war das dann noch so. Aber ja, da habe ich dann mit Thomas Voigt gewitscht. Das war auch schon wieder. Der hat ja auch mit Milva gearbeitet. Und das hat dann auch Spaß gemacht.
Ja. Aber es war ja auch wahrscheinlich auch ein bisschen Zeitgeist. Also in der DDR wäre es wahrscheinlich auch poppiger geworden.
So, das kann sein. So, ja. In der DDR war das schon irgendwie auch sehr, es war für mich auch nötig, mich zu verändern. Es war für mich richtig. Wenn ich das jetzt betrachte, ich habe das überhaupt nicht bereut. Es war ein Neuanfang und es war eine Veränderung. Ich habe dann immer mehr auch mit bestimmten Leuten gearbeitet und habe dann Sehnsucht nach Wärme waren die Passportmusiker. Es hat tierischen Spaß gemacht.
Klaus Doldinger.
Ja, super, also das hat richtig Spaß gemacht. Ja. Also, und das war dann auch ein großer Erfolg. Also Sehnsucht nach Wärme hat dann 100.000 Mal verkauft.
Ja.
Also das hat mir dann Oppermann gesagt, hast du überhaupt mitgekriegt, dass wir 100.000 Platten verkauft haben? Das war, also heute wäre es ja Gold, damals war es noch kein Gold.
Ja, stimmt. Da war es auch noch 250.000, glaube ich, ne? Gold.
Ja, genau. Ja, damals war es noch ein bisschen mehr. Ja. Aber es war immerhin einen guten Verkauf und ich habe 10 Jahre mit Wea gearbeitet. Also ich habe 6 Alben gemacht.
Ja.
6 Alben in 8 Jahren.
Ja, Wahnsinn.
Also das kannst du nicht machen, wenn du keinen Erfolg hast, weil die dann sagen, auf Wiedersehen. Mit ihnen wird nichts oder mit dir. Nee, das war dann auch gut. Ich habe dann auch langsam so als Exekutivproducer gearbeitet mit Spiegelbilder. Ich habe mich immer mehr eingebracht und habe das selbst geführt, was ich machen will und so. Ja. Und auch ein bisschen komponiert und so. Und das ist dann immer weitergegangen. Also es war für mich eine sehr spannende Zeit und ich habe das nicht bereut.
Es gibt die schöne Anekdote, dass du dich mal getroffen hast mit dem fantastischen Schriftsteller Jörg Fauser. Ach, und mit dem irgendwie mal so einen Zug durch die Gemeinde gemacht hast.
Ja, das war so genau nach Franz. Also als ich gemerkt habe, dass wir kriegen das irgendwie nicht zusammen.
Ja.
Und die Texter, das geht gar nicht, habe ich immer gedacht. Das ist, war einfach diese typische Sprache im Westen, diese Schlagersprache.
Ja.
Und da hatte ich überhaupt keinen Zugang. Und da habe ich mit, ich habe mit einem Journalisten gearbeitet, ich weiß nicht mehr für welche. Ich glaube, der hat für Tipp oder hat für irgendeine typische Westberliner Zeitung gearbeitet. Und da habe ich gedacht, du, ich suche einen guten Texter. Oh, ich kenne da einen. Ich kenne da Jörg Fauser. Jörg Fauser? Ich werde mal fragen.
Ja.
Und dann hat der angerufen. Dann kam der vorbei, war ein bisschen im Tee und so. Und,
wie man es erwartet von dir, Pauser, ehrlich gesagt.
Da ich gedacht, naja. Und da hat er gesagt, pass auf, ich schreibe dir die Texte und du machst den Blues. Ist wirklich, so habe ich nie vergessen. Und dann habe ich gesagt, hat er gesagt, wir müssen uns ein bisschen kennenlernen. Und dann sind wir so durch Kreuzberg gezogen, obwohl er Kreuzberg überhaupt nicht leiden konnte, hat er gesagt. Weil der lebte ja in München, ja. Aber er war auch gelegen, hat auch in Berlin irgendwie eine Wohnung.
Mhm.
Und nach diesem Bummel durch Kreuzberg, ich habe ihm dann auch so ein bisschen mein Herz ausgeschüttet. Und dann gucke ich früh in den Briefkasten, da wohnte ich noch im Wedding.
Ja.
Das waren meine erste Station in West-Berlin. Mhm. Nicht unbedingt meine Lieblingsstation, aber ich bin da erstmal gelandet. Und dann gucke ich früh in meinen Briefkasten und da sind 4 Texte drin.
Ach.
Der hat die ganze Nacht durchgearbeitet.
Ach, Wahnsinn.
Ja, wirklich Wahnsinn. Und da war damals die Fremde dabei, die Blumenverkäuferin, die ich dann auch gesungen habe auf Sehnsucht nach Wärme.
Ja.
Da habe ich dann auch selbst die Musik gemacht und waren noch 2 andere Texte. Sehr schwermütige Texte. Oh, dann habe ich gesagt, wieso ich das in Musik rüberkriege. Aber die Fremde, das ging dann schon. Die Fremde habe ich dann auch auf Spiegelbilder gemacht. Das war von Jörg Fauser, es war spannend.
Hast du ihn jemals wiedergesehen? Danach?
Nein. Nee. Wir haben manchmal gesprochen noch, aber ich habe ihn dann nicht mehr wiedergesehen und dann ist er ja umgekommen.
Na.
Ja.
Aber toll, was für eine tolle Geschichte.
Mhm.
Jetzt hast du tatsächlich, also die Karriere lief auch weiterhin, auch im Westen, vielleicht nicht in der Größe
wie in der DDR,
aber es war
ja
ein Neuanfang.
Ich konnte ja nicht, im Westen, das Publikum kannte mich nicht, darf man ja nicht vergessen. Die Fachwelt schon, aber das Publikum, wer ist denn das so? Ich war ja schon 30, ja. Das ist ja alles Wahnsinn.
Und dann ist ja irgendwann, Gott sei Dank, die Mauer gefallen. Dann war das ja weg. Und dann hast du wirklich, ich habe gelesen, schon 2 Tage später deinen ersten Auftritt in Dresden gehabt, bei einer Sendung namens Schokolade. Erstmal Riesenrespekt an den Sendungsnamen.
Ja, stimmt, ja. Emmerlich hat moderiert, ja.
Aber da bist du dann schon 2 Tage nach Mauerfall aufgetreten.
Also manchmal könnte man ja glauben, wenn man mein Leben so mal durchforst, dass das alles schon geplant war.
Ja,
alles schon vorher festgelegt. Das war auch so, auch fiel alles vom Himmel, so mehr oder weniger.
Ja.
Ich hatte in der Zeit gerade mein blaues Album gemacht. Ich habe damals, das habe ich Veronika Fischer genannt, weil ich mich da wiederfand. Also ich habe gesagt, das ist mein Album. Das habe ich mit Henry Stauraste produziert und das war eine super Arbeit. Das hat mir wirklich Spaß gemacht. Das war in Düsseldorf, der lebte bei Düsseldorf.
Oh, das ist für mich als Kölner, höre ich das nicht so gern, aber nee. Der Köln und Düsseldorf hat ja eine kleine Fehde.
Deswegen sind wir
Kölschen da immer. Wir hören nicht so gern Düsseldorf.
Ach so, warum? Bist du nicht in Düsseldorf geblieben? Gibt's auch
irgendwas? Das stimmt. Aber man sagt in Köln so schön, über Köln lacht die Sonne, über Düsseldorf die Welt.
Ach so. Aber er war nicht zu belachen, muss ich mal sagen. Der konnte was. Also Henry hat dann, wir haben wirklich da ein gutes Album hingelegt. Also, aber eben wahrscheinlich auch zu schwierig fürs Volk. Also oder für die Masse. Aber der hat einfach mich sehr gut empfunden. Und der mochte auch, ich habe da auch von Franz was mitgebracht und so. Und habe dann auch mit den Jungs gearbeitet. Da gibt es noch so eine kleine Geschichte. Henry Stauraste war verheiratet mit einer Sängerin. die mit den Scriffys-Sängern. Scriffiger war doch eine Band. Ich weiß nicht, wenn du aus Köln kommst, oder da, dann müsstest du die
kennen. Also sag mir jetzt erstmal nichts. Aber
die haben in allen Clubs gespielt. Ja. Und die kamen in den 80ern, also so Mitte der 80ern, zu mir und fragten, ob ich in ihre Band einsteige.
Ach, wirklich?
Ja. Die Welt ist sowieso klein, ne? Ja, also wissen wir doch. Jedenfalls kamen zwei Musiker von Scriffys. Das war einmal, oh mein Gott, wie ist er, Ralf? Oh, das habe ich, fällt mir gerade jetzt nicht ein. Jedenfalls, das war der Bruder wiederum von der Sängerin, mit der er verheiratet war, Henry Staroste, und der andere Bruder, und die konnten alle singen, die haben meinen Chor gesungen auf der Platte. Ach, und richtig geil, muss ich mal sagen, ja. Und die wollten aber, dass sie in ihre Band kommen. Da habe ich gesagt, ich kann aber jetzt nicht, ich bin in Berlin und ich möchte jetzt nicht nach, ich weiß nicht, wo die lebten. Aber die haben da sehr viel gespielt, eben im Westteil. Und da habe ich gesagt, ich kann da jetzt nicht hinziehen, ich habe einen kleinen Jungen, ich habe mein Leben 10 Jahre jeden Tag auf der Bühne gestanden. Ich will nicht mehr im Club spielen. Ja. Also jedenfalls habe ich da habe ich gesagt, möchte ich nicht und so. Aber so kam ich mit denen wieder zusammen. Ja, total schrill, oder?
Ja, total.
Aber ein super Album. Also dieses Album kann ich empfehlen. Das ist wirklich spannend. Ja. Und mit diesem Album, das war 3 Tage vorher fertig.
Vor, also drei, bevor einen Tag vor Mauerfall. Fiel.
Ja, ach, ja. Ich hatte mir gerade für die Tournee, die Wea machen wollte mit mir, Bühnenkleidung machen lassen. Mit einem Supermann, der damals auch so independent arbeitete und ein Rocker war, und aber auch Mode machte, der das für mich entwarf.
Ja.
Das war aber gerade schon fertig. Also es ist alles vorgeplant gewesen. Ja. Jedenfalls fiel die Mauer und ich konnte neue Musik vorstellen, denn es war noch DDR und ich konnte nicht die Schneeflocke machen.
Ja,
die konnte ich auch gar nicht mehr. Jedenfalls war die mir nicht mehr in meinem Kopf. Und die haben mich angerufen, das war wirklich ein Tag, bevor diese Sendung gemacht werden sollte, am 9.11. Ja, 89. Da rief die Managerin von Reinhard May mich an, weil die haben sich wahrscheinlich selber nicht getraut, weil Reinhard May hat dort gesagt, da ist die Tochter von Harry Belafonte sollte kommen und ich konnte nicht kommen, warum auch immer, ob sie krank war.
Ja.
Und denen fehlte irgendwie eine Künstlerin. Und da haben hat Reinhard May gesagt, warum nimmt er nicht Veronika Fischer? Die Mauer fällt doch gerade. Ja, wirklich.
Wow.
Dann rief die Managerin von Reinhard May an. Ich war gerade zu Hause, habe zum ersten Mal meine Schwester nach 8 Jahren wieder gesehen, die nämlich mit dem Mauerfall rüberkam und mich anrief, ich komme jetzt zu dir. Und das war ich auch, war ja ein Wunder, ne?
Na klar.
Haben wir zusammen Wein getrunken, uns gefreut, in den Armen gelegen und geweint und geglücklich. Und dann ruft die Managerin an von Reinhard May und sagt, würden Sie morgen nach Dresden kommen? Nach Dresden? Ich habe gedacht, wo? Vielleicht sperren die mich ein, wenn ich an die Mauer komme.
Ja.
Hä? Dann habe ich gesagt, nach Dresden morgen? Ja, können Sie kommen? Da habe ich gesagt, ja, ich komme. Aber ich weiß nicht, ob ich rein darf.
Ja.
Ich weiß doch nicht,
ob die mich rein.
Ja, genau, und ob ich auch wieder raus kann.
Ja.
Ich kläre das für Sie. Daraufhin hat die das geklärt. Ich habe in der Zwischenzeit mein Management angerufen und habe gesagt, ich soll morgen nach Dresden. Na klar, das machst du.
Ach.
So, daraufhin rief die zurück und hat gesagt, ja, Sie dürfen rein. Sie dürfen kommen. Dann hat das Management von mir noch da ein paar Sachen geklärt. Dann sind wir am nächsten Tag, ich habe da überhaupt nicht geschlafen in der Nacht. So im Halbdussel sozusagen, weil wir uns ja erstmal auch mit dem Wein gefreut haben und mit der Mauer und dass die fehlt und das ist Wahnsinn. Wieder nach 10 Jahren. Ich habe immer so einen 10-Jahres-Rhythmus, so 8, 9, 10 Jahre.
Ja.
Immer eine Veränderung. Eine totale Veränderung.
Ja.
Darauf bin ich dann am nächsten Tag mit 2 Stunden Schlaf nach Dresden gefahren zur Generalprobe. Und habe überlegt, ich mache 2 neue Lieder von meinem Album, von dem neuen. Und dann komme ich dort an. Und da war Generalprobe und wir sind hinten rein. Und es war aber voll besetzt. Die Leute standen alle auf und jubelten. Hallo, ich wusste ja noch gar nicht, was läuft.
Ja.
Ich wusste ja gar nicht, ob sie mich abschießen oder ob ich bin ja ein Verräter in deren Augen. Alles lächerlich, lächerlich. Nein, die Leute haben total getobt. Das ist also, die Gefühle gingen rauf und runter, ja. Also, das war Wahnsinn. Dann haben die gesagt, Günther Fischer ist auch da. Könnt ihr denn nicht mal das Berlin-Lied machen?
Ja.
Da habe ich gesagt, das Berlin-Lied. Und zwar muss ich sagen, bevor ich die DDR verlassen habe, ich habe nichts getrunken, also die DDR verlassen habe, habe ich mit Günther Fischer noch sechs Lieder aufgenommen für Berlin.
Ja.
Berlin-Lieder. Und zwar von Krug.
Ja.
Manfred Krug sollte mit Günther Fischer Berlin-Lieder machen. Da hat Gisela Steinecker die Texte geschrieben. Ich hatte ja vorher mit ihr nicht gearbeitet. Und da hat er mich gefragt, ob ich das übernehmen würde von Manfred Krug.
Ja.
Und das fiel ja so ein bisschen raus. Also im Jazz, ich habe zwar, Panterei war ja auch so ein bisschen Jazz, ich hatte damit kein Problem. Und da habe ich gesagt, okay, ich singe die Berlin-Lieder. Und die wurden dann auch ausgezeichnet. Mhm. Und die Schönhauser, die auf der Hallo von Max Herre und Dexter drauf sind. Ja, ja. Ja. Also das war diese Arbeit, die war sehr erfolgreich. Und danach waren sie alle sauer, weil ich weg war. Ja. War ja auch Traumzauberbaum, da war ja auch Lucky deshalb sauer auf mich.
Ja.
Weil da kam gerade Traumzauberbaum raus, als ich die DDR verlassen habe.
Und dann durfte er den auch nicht mehr spielen? Was? Nee,
doch, das haben sie aber zugelassen.
Ja. Das haben sie schon zugelassen. Haben sie selber gemerkt.
Das haben sie zugelassen, haben sie gesagt, ach, merkt doch kein Kind, ob das Frau Fischer ist oder nicht. Das war so, ja. Und da kam plötzlich das Berlin-Lied hoch und Günther Fischer, und dann habe ich da noch einen Teil, ich konnte es noch so langsam zusammensammeln in meinem Kopf, ich hatte ja gar keinen Text dabei. Und habe das dann noch so, es war ja Playback, insofern ging das, ja, sonst hätte ich erstmal ein Problem gehabt, ja, muss ich sagen. Also das war wirklich alles der Wahnsinn und dann fiel die Mauer, also mit all dem.
Ich finde das so faszinierend, dass, wenn man sich deine ganze Karriere anguckt, dass du wirklich eigentlich immer sehr mutig in die Situation reingegangen bist und auch eigentlich fast immer dafür belohnt wurdest. Also es ist einfach, weil du dir, da hast du ja irgendwie nie, man hat so das Gefühl, es gab nicht so den Moment, wo du gedacht hast, so jetzt schiebe ich mal eine ruhige Kugel, jetzt verwalte ich mal mein Erbe sozusagen und mache jetzt einfach die gleiche Nummer immer wieder, sondern du hattest immer so eine künstlerische Ambition zu sagen, ich muss mich auch selber immer so ein bisschen
pushen. Ja, das ist so. Ich meine, das wird jeder Selbstständige und jeder Freischaffende wissen, das geht nur so.
Aber man könnte doch, wenn man so Hits hat oder wenn man merkt, dass was funktioniert, dann könnte man doch einfach erstmal so ein bisschen in der Spur bleiben und denken, ja komm, das mache ich jetzt, das reiße ich jetzt mal komplett aus.
Gut, da muss ich mal vielleicht doch noch ein ganz klein bisschen ausholen. In der DDR, wo ich so erfolgreich war, bin ich aber nicht beteiligt worden am Verkauf.
Stimmt, das habe ich auch gelesen.
Also das heißt, ich habe nur Geld verdient, wenn ich aufgetreten bin. Mhm. Und wir haben ja auch, mein Mann und ich haben die Technik. Ich musste alles in die Technik investieren mit meinem Mann. Also da wir alles selbst bezahlt haben, also das ging schon los mit dem Hilmisch-Pult, das er in London holte, mein Mann.
Über Ungarn, und
1:5, also wir haben 30.000 Mark der DDR bezahlt, Wahnsinn, ne? Um dieses Pult zu haben, weil das ja dann am Schluss weniger, also in Westmark oder in waren ja natürlich Pfund, war es natürlich nicht so teuer, aber für uns schon. Also ich musste arbeiten, um Geld zu verdienen. Ja. Und im Westen hatte ich zum ersten Mal, wurde ich beteiligt. Nur da war mein Erfolg erstmal ein bisschen bescheidener. Aber ich war mit 10% beteiligt, wie es üblich ist in der Welt. Ja. In der DDR hat man gesagt, nö. Das haben die abgeliefert an den Staat.
Ja, ich habe mal gelesen, du hast pro Song dann noch irgendwie 150 Mark bekommen oder so zu DDR-Zeiten.
Als ich die aufgenommen habe, habe ich 500 Mark der DDR für ein Lied gesungen bekommen. Und ich habe aber als Pilot, und ich habe ja auch, wir waren diejenigen, die die Live-Arbeit betrieben haben. Ja, und dadurch, dass wir so viel gespielt haben, haben es natürlich die Menschen auch alle gewusst, dass es das gibt. Also, das ist natürlich unfair. Machen wir uns mal nichts vor, es ist eine linke Nummer. Ja. Aber das ging auch Tamara Danz so, es ging auch Herbert Reilich so, es gibt aber nur den Jugendrockern. Also ich war keine reine Rockerin, aber die eben Jugendmusik gemacht haben, was kann man natürlich auch anders bezeichnen, die sind ausgenutzt worden von der DDR. Wir wurden, also das haben die kassiert und haben die verwendet. Das weiß ich, und das waren Millionen. Das ist ganz schnell zu erzählen. Ne?
Ja.
Nachdem mir Kurt Demmlers Frau sagte, wir sind Millionäre durch dich geworden, ist es mehr als das, was ich wusste. Weil ich habe ja keine Abrechnungen gesehen. Mhm. Weil ich ja wurde wie ein Musiker bezahlt und da war das für die erledigt. Mhm. Und das war natürlich nicht in Ordnung. Und da ist ja auch Franz mitgekommen zu Amiga und hat gesagt, könnt ihr doch nicht machen, ihr müsst Froni beteiligen. Ich meine, sie ist natürlich diejenige, die den Sack trägt.
Ja.
Nein, das ist ja nicht so. So, und im Westteil war ich beteiligt und insofern konnte ich dadurch auch immer arbeiten und so. War dann natürlich nicht der Hammer, aber es war, ich habe von Musik gelebt. Ich meine, ja, das ist auch was. Das fand ich toll. Ja. Und dann in den 90ern habe ich wieder, ging es mir sehr gut. Mhm. Da ging es mir finanziell auch sehr gut. Da habe ich ja dann, bin ich beteiligt worden und habe auch, alles andere ging dann gut. Also, ja, man muss mutig sein in dieser Welt. Aber ich habe es eben nur so gekannt.
Ja.
Und ich habe ja immer Live-Auftritte gehabt und die Leute fanden es immer sehr gut. Ich habe immer schöne Erfolge gehabt, da habe ich eben auch Mut gehabt. Hätte ich das nicht, hätte ich es wahrscheinlich nicht gehabt. Ja,
ja, wahrscheinlich nicht, das stimmt.
Das ist schon klar. Und das war eben, was ich gemacht habe, eben anders als andere. Vielleicht das spielt eben auch eine Rolle, dass man einen Wiedererkennungswert hat. Und den hatte ich ja. Und dadurch lief das eben gut. Und die Firmen haben eben auch Gott sei Dank so viel eingenommen, dass sie mich behalten haben.
Wie wichtig ist dir das noch, nicht nur Musik zu machen, sondern auch irgendwie noch, irgendwie immer noch eine neue Idee von Musik zu finden, einen neuen Zugang zu Musik zu finden?
Bei mir ist das so, dass ich einfach, vor allem durch die Live-Arbeit, ne, ich mache ja jetzt noch Konzerte, obwohl ich nun auch schon ein bisschen überlege, wie lange mache ich das noch und wie lange sollte ich es machen, und weil natürlich auch immer von mir die alte Musik gewünscht wird, die singe ich nach wie vor in den Tonarten wie vor 50 Jahren. Und das ist also dann schon auch, weil
ein bisschen anstrengend.
Ja, weil die Stimme normalerweise etwas, gerade bei Frauen, etwas tiefer wird. Mhm. Ist sie ja auch geworden bei mir, 1,5 Tönchen, habe ich schon probiert. bin ich dann schon an der Grenze, ja, haarscharf. Aber es gibt eben Tonarten, die wichtig sind, um auch diese Strahlen hervorzubringen. Ja. Da kannst du nicht einfach so, machen wir mal einen halben Ton tiefer, wenn es dann in den B-Dur-Tonarten, dann klingt es nicht mehr so, ne? Ja. Wenn man sich mit Musik auskennt. Ja, also ich singe noch live, aber ich muss sagen, ich bin eben eine Musikerin und ich liebe Musik, und wenn ich mit meinen guten Musikern Musik mache, macht mir das Spaß. Ja. Da habe ich eben Freude dran und deswegen denke ich mir auch immer was aus. Ich hatte vor ein paar Jahren ein bisschen eine Krise, gebe ich zu, bevor ich Woher Wohin gemacht habe, mein neues Album, mein immer noch aktuelles. Mhm. Aber mein Freund, der Mario, der hat dann immer gesagt, du musst noch mal Musik machen, mach noch mal was. Ich weiß nicht, ob ich nicht vielleicht langsam auf die 70 zu gehen vielleicht aufhöre oder so.
Ja.
Nee, ich sagte, du machst noch was. Und dann habe ich eben gesagt, okay, dann mache ich noch mal was. Und dann habe ich mich wieder hineingegeben und gesucht und selbst erstmal finanziert, weil man heutzutage ja nicht so ohne weiteres Firmen kriegt.
Na.
Dann haben wir das erstmal selbst finanziert, dann habe ich mir wieder meine guten Leute zusammengeholt und da haben wir wieder nochmal ein schönes Album gemacht, Woher, Wohin. Aber ein ganzes Album glaube ich nicht, dass ich das nochmal mache.
Hast dich aber also nochmal kopfüber in die Sache gestürzt,
genau,
und dran geglaubt.
Aber und die Leute, die Musik kommt super an, sie ist etwas anders.
Sie ist toll, ich finde es ganz wunderschön.
Also ich auch, ich liebe es.
Ja.
Die Mitte, also ich finde, das ist ein Hammer. Mhm. Also ich weiß nicht, wer sowas macht in Deutschland. Die Musik, der Text von Werner Kamer oder auch Woher, Wohin, das ist etwas leichter, etwas leicht für sie, aber die Mitte, ich liebe die Mitte eben auch, weil sie musikalisch so spannend ist und so. Die Leute honorieren es, auch wenn sie es noch nicht kennen. Also es kommt eben auch toll an. Und das, das ist eben eine Sucht wahrscheinlich bei mir. Heute früh, dann verrate ich das, habe ich noch nicht. Heute früh hat Gisela angerufen, Gisela Steineckert.
Ja.
Und hat mir 4 Texte vorgelesen. Ach. Und ich habe so eine Gänsehaut gekriegt, so wunderschöne. Weil ich habe vor 2 Monaten habe ich bei ihr angerufen und es ging ihr nicht gut.
Ja.
Und da habe ich gesagt, Gisela, ich werde vielleicht doch noch mal 2 Lieder produzieren. Vielleicht, das reizt mich noch. Ja. Ich will mich damit verabschieden und vielleicht das so vorbereiten in den nächsten Jahren dann. Aber ich würde vielleicht noch mal was machen, mich verabschieden oder so.
Ja.
Und da wusste ich noch nicht, ob was. Und heute hat sie angerufen und hat mir so wunderschöne Texte vorgelesen, dass ich mich setzen muss, wirklich. Und wo ich sage, jetzt muss ich doch noch mal was machen.
Jetzt
komme ich nicht umhin, dann doch noch mal 2 Lieder zu machen. Ich arbeite auch wieder mit Andreas Bicking zusammen, der ist wieder in meiner Band.
Mhm.
Und da habe ich ja nun auch wieder die guten Leute. Und der hat ja das produziert, Woher, Wohin.
Mhm. Ja.
Das ist der Produzent davon. Und da habe ich gesagt, okay, vielleicht müssen wir da doch noch mal was machen. Gucken wir mal. Ja.
Also, Veronika, das ist, ich finde es so beeindruckend, diese Biografie zu hören und dieses Leben, dass du wirklich so dermaßen der Musik gewidmet hast. Das ist, finde ich, wahnsinnig inspirierend, sehr, sehr aufregend, sehr bewundernswert. Und ich danke dir wirklich von ganzem Herzen, dass du mir das hier heute okay. erzählt hast.
Ja, man kann es ja bei dir auch ganz anders erzählen als sonst. Ja. Da ist es oft kurz, man wird geschnitten und weiß nicht, was geschnitten wird.
Ja, nee, hier wird gar nichts geschnitten, weil das ist so aufregend. Also vielen, vielen Dank, dass du mir das alles erzählt hast und dass du heute vorbeigekommen bist. Ich bin sehr gespannt auf das, was da jetzt noch kommt mit Giselas Texten.
Ja, ich noch, auch. Das ist genauso aufregend, ja. Ja, aber ich finde es eben auch, das ist eben, wenn man etwas Schönes machen kann und es berührt und man die Leute dann auch erreicht. Das ist ein anderer Reichtum, würde ich mal sagen. Es ist einfach es inspiriert und es beflügelt auch. Also mir macht es eben Spaß. Es ist so.
Ja.
Na, so macht man eben Musik und wenn man nur auf die Kohle guckt, da kommt nichts raus.
Das stimmt. Das stimmt. Dann bleib uns noch lange erhalten. Mach bitte noch sehr lange weiter Musik.
Na gut.
Vielen Dank an Charlotte, die war heute unsere Producerin hier.
Ja, danke.
Und vielen Dank an dich nochmal, Veronika. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils Bokelberg Erfahrung. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Ja, tschüss.
Die Nils Bokelberg Erfahrung. Von und mit Nils Bokelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokelberg.